Hey Genie, nicht verschwenden, wiederverwenden. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der zirkulären Wirtschaft.
Stell dir vor, es ist Sommer. Du wachst aus deinem Mittagsschlaf auf. Die Vögel draußen zwitschern laut und übermütig. Sonnenstrahlen fallen dir ins Gesicht, warm und weich. Einen Moment bleibst du liegen, hörst nur das Rascheln der Blätter draußen. Dann öffnest du das Fenster und atmest tief ein. Die Luft riecht nach frischem Sommerregen. Sonst nichts. Du lächelst. Im Kleiderschrank greifst du nach deinem Lieblingshemd. Du trägst es seit 12 Jahren. Es ist Version 4. Zweimal wurden die Fasern neu gewebt, einmal neu gefärbt. Das Etikett im Saum zeigt dir seinen Materialpass an. Du besitzt es nicht, du nutzt es. Wie alles andere auch. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, verschwindet es nicht. Es wechselt nur den Zustand. Nichts geht verloren. Alles ist ein Kreislauf. Gebäude gelten als Rohstoffbanken, Brücken als Materialdepots, Autos als mobile Metallreserven. Alles zirkuliert. Und damit verdienst du dein Geld. Du fährst zum Recyclingbetrieb. Heute hast du Spätschicht. Deine Lieblingsschicht. Weniger Leute, weniger Fragen. Du gehst durch die Halle. Förderband 3 läuft ruhig. Früher war der Recyclinghof Teil einer Entsorgungsindustrie. Heute ist er Teil der Rohstoffversorgung. Systemrelevant, denn Kupferquellen sind seit Jahren versiegt. Bauxit folgt bald. Es gibt keinen Zufluss mehr. Der Rohstoffmarkt besteht aus Leitungen, Schaltanlagen, Fahrzeugen, Serverracks, Gebäuden. Recycling hält Infrastruktur, Netze, Rechenzentren am Laufen. Du weißt genau, wo du stehen musst. 2 Schritte links, da ist der tote Winkel der Kamera, die Sensoren zählen Masse, kleine Verluste gehören zum System. Ein paar Handgriffe, routiniert, sauber. Es ist kein Diebstahl, sondern eine Entnahme. So nennst du es zumindest und du weißt, warum du es tust. Denn zu Hause wartet dein Sohn. Sein Schulklient braucht ein neues Leistungsmodul. Pflicht ab nächstem Schuljahr. Mehr Rechenkapazität und die ist kupferintensiv. Ohne Modul kein Zugang zum Lernnetz. Auf deinem Handy blinkt eine Nachricht. Die Stadtwerke melden sich. Dein Materialkonto ist im Minus. Zu viel Netzlast. Zu viele kupfergebundene Systeme. Nächste Woche steigen die Grundgebühren. Der Preis ist explodiert, seit neue Kupferquellen endgültig Geschichte sind. Was einmal selbstverständlich war, wird jetzt zugeteilt. Wer mehr braucht, zahlt. Wer nicht zahlen kann, verzichtet. Oder sucht andere Wege. Bei deinen Entnahmen bist du vorsichtig. Immer unter der Schwelle. Du hast gelernt, wie viel fehlen darf, ohne dass jemand es merkt. Dein Kontakt meldet sich selten. Der Austausch erfolgt über Umwege. Du fragst nicht, wohin das Metall geht. Irgendwo wird jemand einen hohen Preis dafür bezahlen? Ein Milliardär? Ein Unternehmen? Ein Staat? Obwohl die Quoten offiziell gerecht verteilt sind, gibt es Maschinen mit erstaunlich guter Rechenleistung. Und Staaten mit beneidenswert stabiler Infrastruktur. Und du? Du möchtest nur, dass dein Kind nicht aus dem System fällt. Dass es Zugang behält. Zum Lernnetz, zu den Möglichkeiten, die heute selbstverständlich scheinen. Du möchtest nicht erklären müssen, warum andere weiterkommen und dein Sohn nicht. Recycling funktioniert, aber nur für die, die sich leisten können, im Kreislauf zu bleiben. Du ziehst die Jacke an und gehst. Morgen wieder Spätschicht. Förderband 3.
Ja, heute dreht sich alles um das Thema zirkuläre Wirtschaft und ich habe gerade gelernt, Diebstahl sagt man nicht mehr, sondern Entnahme. Hast du auch schon mal was entnommen, Roman?
Ich kann mich nicht erinnern, zumindest nicht mit dem Zweck, der hier geschildert worden ist, aber ist ein kreativer Begriff.
Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Schrottsammler und Müllproduzent hier am Fraunhofer IEM. Mit dabei, wie immer, der Meister Propper des Instituts, Roman Dumitrescu. Und auch wieder mit dabei ein Gast, denn wir haben uns gesagt, beim Thema zirkuläre Wirtschaft, da wollen wir tatsächlich jemand dabei haben, der auch kompetent sich dazu äußern kann. Ja, und wir heißen herzlich willkommen Manfred Renner vom Fraunhofer Umsicht.
Guten Morgen, ihr beiden.
Ja, Schön, dass du da bist, Manfred. Vielleicht ganz kurz, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger aus der Fraunhofer Welt. Du bist ja nicht nur Professorenkollege, sondern du leitest ja auch als Institutsleiter das Fraunhofer Umsicht. Und vielleicht in einen Satz, so würde ich das zusammenfassen. Ich denke, das Fraunhofer Umsicht, kann man schon deutlich sagen, ist das Institut, was sich mit dem Thema Zirkularität, mit dem Thema Recycling, Wiederverwendung von Materialien beschäftigt. Und ich glaube, mit deiner Expertise haben wir heute auf alle Fälle hier nichts falsch gemacht und können uns mit einigen Thesen weiter aus dem Fenster legen, weil du kannst dir wieder einordnen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast es richtig beschrieben, Fraunhofer Umsicht macht viel in dem Thema auf der einen Seite zirkuläres Wirtschaften und auf der anderen Seite halt, woher kommt die Energie, damit die zirkuläre Wirtschaft halt auch sinnvoll betrieben werden kann. Dementsprechend freue ich mich extrem, heute da zu sein. Extrem spannendes Gedankenexperiment gerade, hat Kopfkino schon wirklich massiv ausgelöst und komme ich gleich zu.
Perfekt. Ja, super. Ich glaube, wir haben uns einiges vorgenommen.
Ja, absolut, genau. Also wir haben natürlich jetzt eine Palette von Themen, über die wir sozusagen drüber gehen werden, auch diskutieren wollen. Sicherlich auch ein oder andere kontroverse Hypothese, die wir hier in den Raum werfen wollen. Wir sprechen, wie du gesagt hast, nicht nur über zirkuläre Wirtschaft, wir sprechen über Rohstoffe, über Energie. Wo kommen die Rohstoffe her? Was machen wir damit? Wie ist die Situation tatsächlich bei der Materialknappheit? Haben wir gerade im Gedankenexperiment schon gehört. Ne? Was passiert, wenn Materialien plötzlich knapp werden? Woran liegt das? Ist es eine echte Knappheit? Ist es vielleicht eine politisch motivierte Knappheit? Ja, und wir wollen uns auch angucken, wie ist denn die Reise eines solchen Produktes? Im Gedankenexperiment hieß es gerade, Produkte werden nicht, man besitzt quasi keine Produkte mehr, man hat sie dann nur und gibt sie wieder zurück und es werden neue Produkte dadurch erzeugt. Also was ist sozusagen die Reise eines Produktes?
Ja, absolut. Also wir müssen einfach gucken, gibt es tatsächlich so ein großes Ressourcenproblem oder gibt es andere Faktoren, die das eigentlich so verschärfen? Wir hatten im Vorfeld auch schon mal gesprochen, das fand ich ganz spannend, vielleicht so zum Einstieg. Da hattest du mir gesagt, es gibt große Unterschiede bei den Produkten, bei der Zirkularität aufgrund deren Lebensdauer, deren Verwendungszeit. Hast du ein schönes Beispiel gebracht? Vielleicht magst du damit einmal mit einsteigen, weil ich fand, es hat mir nochmal plastisch vor Augen geführt, also plastisch im wahrsten Worte des Sinne des Wortes, dass es einfach Produkte gibt, da kann ich schwer eine Zirkularität zu Beginn planen, weil es einfach Jahre bis zu Jahrzehnten dauert, bis ich die wieder in den Kreislauf bekomme.
Absolut, ja. Wo fange ich an, um das so ein bisschen einzuordnen? Vielleicht mit der Verwendung der Rohstoffe. Also wir haben derzeit 100 Milliarden Tonnen Rohstoffentnahme. Man hat es auch in dem Teaserfilm im Gedankenexperiment sehr gut gesehen. Wir sind als Menschheit extrem gut darin, tiefe Löcher zu buddeln und aus diesen tiefen Löchern letztendlich Rohstoffe zu extrahieren. Wir machen uns nicht bewusst, wo die Rohstoffe für alle unsere Chips, für die Infrastruktur letztendlich herkommen. Es ist eine global zur Verfügung stehende Ressource. Wir sind als Menschheit unglaublich gut darin geworden, die Ressourcen global einzusetzen und dann die Produkte halt auch global zu nutzen. Und stellen uns jetzt so ein bisschen halt die Frage, wird das System immer so bleiben? Halt auch durch die Impacts, die gerade durch verschiedene Kriege, Angriffskriege halt auch ausgelöst werden. Und die ganz essentielle Frage halt, welches System streben wir an? Das, was du gerade angesprochen hast, bringt mich zurück ins Jahr 2019. Habe ich in Brüssel gesessen und Circular Plastics Alliance, viele Vertreterinnen und Vertreter von europäischen Staaten sind zusammengekommen, um sich darüber zu verständigen, wie gehen wir mit den Kunststoffen um? Und dann hat die Vertreterin aus Frankreich über ihre Deponiekonzepte gesprochen. Der deutsche Vertreter hat darüber gesprochen, dass Deponierung in Deutschland so wie in Frankreich überhaupt nicht möglich ist. Dann kam jemand aus Rumänien, danach jemand aus Irland und ich saß als Fraunhofer-Mitarbeiter dazwischen und dachte mir, so habe ich mir es leider genau vorgestellt. Ganz viele verschiedene Logiken in den Mitgliedstaaten, in sich total gut aufgebaut, gut kontrolliert. Und das, worauf du angespielt hast, war dann ein Workshop mehrere Monate später im selben Kreis. Es ging darum, eine Declaration zu unterschreiben. Also eine Declaration, die sich rund um das Thema dreht, Kunststoffe und deren Anwendung. Auf der linken Seite von mir saß eine Vertreterin der Automobilindustrie, die das Beispiel dabei hatte, Armaturenbrett als Kunststoffbauteil. Und rechts von mir saß ein Vertreter der Verpackungsindustrie, der als Beispiel eine Sushi-Schale dabei hatte. So, und jetzt sollten diese beiden Vertreter der Industrie eine Declaration, was Inhaltsstoffe angeht, Recyclingfähigkeit, Recycled Content. Das Armaturenbrett kommt 30, 35 Jahre später wieder zurück, nach alter Vorgehensweise, irgendwo in Südamerika oder in Afrika. Klassischer Autoschlachthof. Und die Sushi-Schale kommt im Umkreis von 10 Kilometern um den Edeka, Rewe, Lidl, Aldi wieder zurück, 3 Tage nachdem die Sushi-Schale sozusagen emittiert worden ist. Und da sieht man halt schon die Kontroverse. 3 Tage Sushi-Schale, 30 Jahre Armaturenbrett, gleiche Declaration und wie gehen wir mit den Kunststoffen um? Ja. Und ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg für unser super spannendes Thema heute, wo es natürlich nicht nur um Kunststoffe geht, sondern um Produkte, Produktnutzung allgemein.
Ja, absolut. Aber ich finde das trotzdem sehr anschaulich. Das ist bei mir auf alle Fälle, bleibt das für lange Zeit hängen, das Beispiel. Und ich glaube, bei mir bleibt jetzt, nach dem, was du gesagt hast, auch hängen, bei aller Liebe für die Zirkularität, die wir haben und über die wir auch viel sprechen und auch in Deutschland ja uns auch einiges ja auch als zusprechen, dass wir da zumindest auf dem Weg sind, glaube ich, global gesehen, dass die Ketten, also mein Gefühl ist sehr linear, noch, also völlig linear eigentlich ablaufen und wir da, glaube ich, auch drüber sprechen müssten, dass das tatsächlich kein nationales Problem ist, wie du es gerade gesagt hast, sondern eher ein globales Thema ist und was sind die Anreize, überhaupt eine Zirkularität auf globaler Ebene hinzubekommen, das ist tatsächlich, glaube ich, eine große Herausforderung.
Und eine andere wichtige Frage finde ich auch, wer trägt am Ende die Verantwortung? Ist es eher so, dass wir bei den Unternehmen die Verantwortung sehen, so mit Hilfe von solchen Declarations beispielsweise oder einfach auch per Gesetzgebung, dass bestimmte Regularien eingehalten werden müssen? Oder setzen wir viel auf individuelle Verantwortung? Das ist ja in Deutschland ehrlicherweise, wird das gemacht schon seit langem. Ne? Würde ich sagen, wir sind Weltmeister im Mülltrennen, Weltmeister im Pfandflaschen zurückbringen. Ist jetzt nicht unbedingt mein beliebtestes Thema. Deshalb sollten wir da auf jeden Fall heute auch mal drüber diskutieren.
Ich kann heute, glaube ich, nur eine klare Antwort geben auf Fragen, die sich alle nicht beantworten lassen, sondern nur Lösungshorizonte aufmachen. Alles, was du gerade gesagt hast, gleichzeitig. Also das, was halt so schwierig ist, ich kann nicht sagen, der Konsument trägt die Verantwortung oder die Industrie oder der Gesetzgeber. Ich brauche praktisch alle mit im Boot letztendlich. Und ich finde es halt immer super schwierig, wenn über zum Beispiel Konsumentenverantwortung gesprochen wird, dann gibt es immer jemanden in all den Gremien im Raum, der sagt, ja, aber wir können das doch nicht alles verschieben auf die Schultern der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wo ich dann denke und sage, ja, aber wenn 15% wirklich Bock haben darauf und wirklich freiwillig trennen, hohe Qualität der Sortierung, Sack-in-Sack-Sortierung etc., ja, dann haben wir doch schon mal 15% gewonnen und können uns über die 85% des Rests auch Gedanken machen. Na, und vielleicht ein so ein kleines Beispiel, damit ihr auch versteht, wie laufen diese Diskussionen halt auch oft. Es wird darüber gesprochen, wie können wir beispielsweise Flaschen für Reinigungsmittel. Wie sehen die aus? Ne? Und heutzutage sind es ja vor allen Dingen beispielsweise PET-Flaschen, klar und so, also durchsichtige Flaschen. So, jetzt ist dann die Möglichkeit, dass ich die halt auch aus gemischten Kunststoffen teilweise herstelle. Aber gerade dadurch, dass verschiedene Farben drin sind, werden die Flaschen braun. So, jetzt könnte ich ja ganz einfach mit einem Sleeve, also mit einem Überzug, arbeiten, sehr dünner Kunststoff und könnte das überwinden. Aber es wird immer jemanden aus der Runde geben, der sagt, wir sind doch nicht in der DDR. Braune Flaschen. Und dann denke ich mir, okay, der Lösungshorizont ist mit dem Argument komplett abgeräumt. Ja. Ne, weil alle sind sich einig, ja, also in der DDR, das finden wir nicht gut. Ob an der DDR auch viele gute Aspekte unter Umständen waren, darum geht es ja heute nicht. Ja. Sondern nur um dieses, es gibt halt so Totschlagargumente. Ja. Und das, was wir auf keinen Fall machen sollten, sind halt Totschlagargumente zu bringen in dieser extrem kontroversen und komplexen Fragestellung.
Gedanken habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, dass die durchsichtigen Flaschen im Rossmann und DM die bösen sind. Aber ich nehme das mal mit. Ich
werde aber man merkt das schon, also bei Getränkeflaschen merkt man es ja teilweise, dass die dann auch schon gemischte Kunststoffe einsetzen, dadurch eine etwas dunklere Farbe haben, die PET-Mischung oder was da eingesetzt wird. Aber ich glaube, in der Breite ist es noch selten anzutreffen. Ne? Gerade jetzt, also bei Spülmitteln ist es mir auch noch nie untergekommen.
Ja, da ist der...
Also da gut, der blaue Vertrieb Flaschen
doch noch
schon,
die größere Macht zu haben, zu sagen, der Kunde muss das sehen, dass das Spülmittel dann nach Zitrone duftet und gelb ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Darum geht es ja dann am Ende des Tages.
Es gibt super viele verschiedene Marktlogiken halt. Ne? Und ich sag mal, das, was halt einfach feststeht, der Kunststoff aus dem Virgin Material ist halt einfach, man kann sicher sein, es sind keine Additive drin. Man kann sicher sein, ne? Es sind keine Stoffe in dem Kunststoff, die sich negativ auswirken, entweder aufs Material oder auf die Konsumentinnen und Konsumenten dahinter. So, und dementsprechend ist halt gerade bei dem Barrel-Preis, den wir jetzt auch vor dem Iran-Krieg hatten, letztendlich, ne, ist die Marktlogik einfach extrem dominant zu sagen, wenn ich unter 50 Euro pro Barrel bin und nicht bei über 100, dass ich dann das Virgin Material vor allen Dingen, also ne, das aus Rohöl direkt, den aus Rohöl direkt erzeugten Kunststoff, halt auch ökonomisch sinnvoll einsetze aus Unternehmensperspektive. Absolut. Dann ist der recycelte Kunststoff halt teurer auf der einen Seite, ne, und ich muss mir Gedanken machen darüber, was ist unter Umständen drin, wie gehe ich damit um. Ne, und dann kommt halt an vielen Stellen die PET-Flasche, die halt nun mal separat gesammelt wird, in den Vordergrund von dieser Betrachtung. Ja, sinnvoll oder nicht?
Das ist total zweite Frage. Total spannend, was du hier ansprichst. Da sind jetzt viele Themen ja mit aufgekommen. Also ich glaube, erstmal zu sagen, dass Plastik aus Rohöl hergestellt wird, ist hoffentlich den meisten klar. Aber ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, weil wir momentan ja ich nenne es jetzt mal die Ölkrise, die wir ja auch gerade spüren, eher so an der Tankstelle diskutieren.
Ja.
Ja, aber das könnte natürlich jetzt auch andere Auswirkungen haben, dass es tatsächlich dann doch wettbewerbsfähiger sein könnte, mit recycelten Kunststoffen dann Verpackungen oder dergleichen tatsächlich dann zu machen. Ich werde vermehrt darauf achten, im DM und im Rossmann oder im Drogeriemarkt im Allgemeinen. Aber wie ist es denn so bei den, das sind ja dann die fossilen Rohstoffe. Du hast ja Virgin Materials angesprochen. Virgin Materials, also die jungfräulichen Materialien, die noch gar nicht abgebaut oder gewonnen worden sind, wo wir noch nicht die tiefen Löcher gegraben haben, die zum ersten Mal irgendwie genutzt werden. Laufen wir bei den Virgin Materials grundsätzlich in ein Thema rein oder gibt es eigentlich genug oder ist das ein großer Motivator für das Thema Zirkularität?
Also genug ist ja ein wahnsinnig relativer Begriff. Wer sich autofreie Sonntage der 70er Jahre anschaut und die Prognosen, die man gemacht hat, wie lange gibt es noch Kunststoffe, also wie lange gibt es noch Öl, aus denen dann halt ne, Treibstoffe gewonnen werden, aus denen Kunststoffe hergestellt werden etc., war die Prognose ja durchaus in den 70er Jahren, eher konservativ. Mhm. So, jetzt mit ganz neuen Technologien, mit den Möglichkeiten beispielsweise in den USA über Fracking auch. Ja. Wenn ich den letzten 5-Jahres-Plan von China mir anschaue, ne, die Frage, wie gewinne ich Rohstoffe aus der Tiefsee? Also immer weiter offshore zu gehen beispielsweise. Heißt das unterm Strich, es gibt Lagerstätten, die einfach zu erschließen sind. Die einfach zu erschließendsten sind natürlich auch die nach Marktlogik zuerst ausgebeutet werden. Und dann geht man Stück für Stück eben an die schwerer auszubeutenden Quellen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann ist der Punkt da, an dem es eigentlich sinnvoll wäre, diese unglaublich wertvolle Ressource Öl auf der einen Seite entweder zu sparen oder gar ganz im Boden zu lassen, weil wir sagen, die CO2-Emissionen in der Atmosphäre sind einfach ein wichtiges Thema. Mhm. So, und das meine ich mit Lösungshorizonten. Ja. Letztendlich, ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe als Fraunhofer Gesellschaft zu sagen, das ist der Weg, sondern Lösungshorizonte aufzureißen, in der dann halt letztendlich Gesellschaft und Politik oder Gesellschaft, Politik legitimiert über Gesellschaft letztendlich, dann wiederum Systeme aufsetzen muss, bei denen wir dann sagen können, da gibt es technische Lösungen, technische Möglichkeiten. Mhm. Natürlich funktioniert das, ist ein Preisschild dran. Ne? Aber vielleicht als letztes kleines Beispiel, ein Preisschild an einem Katalysator von einem Auto ist auch für das Fahrgefühl kein Mehrwert. Man hat sich dazu entschieden, dass ein Katalysator elementarer Bestandteil eines Autos ist, der Geld kostet.
Ja, klar.
Na, und dementsprechend geht es jetzt darum, eben konsistente Entscheidungen zu treffen und auch darüber zu sprechen, was ist es uns wert?
Ja.
Also was ist es uns wert? Und dementsprechend, ne, wenn wir definiert haben, in Deutschland idealerweise im europäischen Kontext, was es uns wert ist, haben wir halt auch die Möglichkeit, andere Regionen dieser Welt zu überzeugen von unseren technischen Lösungen und den Systemen, die wir selber aufgebaut und halt auch nutzen. Ja. Also wir haben eine riesen Möglichkeit, können natürlich auch das, was jetzt gerade passiert, ganz intensiv diskutieren. Wie machen wir eine Rolle rückwärts und wie können wir weiter so wirtschaften, weil es potenziell halt auch Investitionen bedarf. Bei der Frage halt, ne, investieren wir nicht in unsere Zukunft? In unsere Technologien, ne? Aber ja, auch noch ein spannendes Thema.
Ja, auf alle Fälle. Also man merkt schon, das Thema ist komplex.
Es ist super komplex.
Also da hängen so viele Sachen damit dran. Das ist, glaube ich, aber auch spannend, dass man, jetzt mal an dem profanen Beispiel einer Plastikflasche aus dem Drogeriemarkt, finde ich, was alles an Themen da letztlich dranhängen. Ne? Das ist doch schon spannend.
Und ich finde es ganz wichtig, auch nochmal zu betrachten, wir sprechen ja jetzt hier nicht nur über eine ökologische Dimension. Also es ist wirklich nicht nur die Dimension, wir lassen zum Beispiel das Öl im Boden, weil wir CO2 einsparen. einsparen wollen, sondern am Ende ist es natürlich auch eine ökonomische Fragestellung. Und wie du schon gesagt hast, abhängig vom Rohölpreis kann es sich dann tatsächlich lohnen, Rezyklate einzusetzen oder halt die Virgin Materials, weil einfach ganz unterschiedliche Auswirkungen entstehen, die man mit betrachten muss. Und ich finde, das ist extrem wichtig bei dem Thema zu betrachten. Wenn man jetzt über Sustainability im Allgemeinen spricht, hat man ja meistens diese drei Dimensionen, ökologisch, ökonomisch und soziale Auswirkungen. Und das stellt einfach auch nochmal diese Gesamtkomplexität dar und etwas, was sich wirklich, glaube ich, wie du richtig gesagt hast, nur systemisch lösen lässt.
Absolut. Also was ich an dem Teaserfilm, an dem Gedankenexperiment halt auch wirklich spannend fand, ist ja, erst dachte ich, wohin läuft gerade wohl die Argumentation dessen, was die KI uns da aufbereitet hat. Ne? Und dann kam ja aber so der Pfad, wir sind schon in einem endlichen System. Mhm. Ich sag mal, das ist natürlich Status quo diesen Jahres. Ist das ein Zukunftsszenario letztendlich? Und dann dachte ich, okay, also so ist die Logik aufgebaut. Ne? Jetzt ist natürlich, wenn man in die Vergangenheit guckt, ne, ich habe bei meinen Vorträgen auch immer wieder mal das Beispiel eines Lumpensammlers, der in Paris, 1748 glaube ich, ist es, Lumpen einsammelt, ne, weil die These ist von einem der Philosophen dieser Zeit, dieser Epoche letztendlich, dass nichts verloren geht. Na, also da ist halt sowohl was Baustoffe angeht, wie auch bis zum Lumpen runter, so lange wiederverwendet wird. Und warum? Weil die Zugänglichkeit zu Stoffen und zu Materialien halt extrem beschränkt ist. So, und wir leben halt mit der These, es ist immer alles in allen Maßen, egal ob Metalle, seltene Erden, Produkte, das ist ja auch, ne? Also ich liebe Solarzellen. Auf der anderen Seite, ne, 95%ige Produktion in einem Land von Hochleistungs-Solarzellen, also Chapeau, das aufgebaut zu haben, auch in der Art und Weise, na, ist natürlich wiederum die Frage, ist das ein System, das wir anstreben, wo wir sagen, selbstverständlich, es gibt einen Produzenten, der das extrem gut kann zu unglaublich günstigen und guten Preisen, oder sagen wir, okay, wir müssen auch gucken, dass wir Diversität in der Produktion haben, nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Ländern, die es herstellen. Na, in welches System gehen wir letztendlich rein?
Absolut. Also ich habe ja auch schon mit vielen Unternehmensvertretern, sprechen wir auch immer über das Thema, und ich sage mal das Positive, wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel über Digitalisierung und diese Themen sehr stark gesprochen, und ich hatte aber wirklich so wahrgenommen, weil doch viele auch Technikgeschäftsführer sind ja Ingenieure, auch in Deutschland, BTOs typischerweise sind es Ingenieure, die sagen ja eigentlich, müssen wir mehr wie Ingenieure denken. Ne? Mhm. Also wir müssen über technische Lösungen, technische Möglichkeiten und vor allem das Ganze wieder materialspezifischer uns anschauen. Über welche Materialien sprechen wir, die strategisch wertvoll sind? Welche Ketten wollen wir aufbauen? Welche können auch verzichten? Mhm. Ne? Das kann man ja auch mal machen. Und die Diskussion finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt ja einige Materialien angesprochen, die ich finde, die müsste man mal einordnen. Weil ich glaube zum Beispiel seltene Erden ist, glaube ich, der Begriff, der am öftesten missverstanden wird, weil sie sind ja gar nicht so selten, die seltenen Erden, ne? Sondern sie kommen eher ungünstig vor oder in ungünstigen Konzentrationen und haben sehr viel Aufwände, sich rauszulösen.
Was Zugänglichkeit dann eher.
Zugänglichkeit, auch der gesamte chemische Prozess dahinter. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, du kannst es dann korrigieren, aber ich habe mal gehört, dass selbst die Chinesen mittlerweile überlegen, Minen für seltene Erden eher in Afghanistan aufzubauen, weil sie das auch im eigenen Land nicht mehr so extrem machen wollen. Momentan ist China der absolute Platz, wenn das Thema um das Thema seltene Erden geht. Da muss massiv ja schon abhängig gemacht. Also die Kette geht, und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die jetzt seltenen Erden weniger nutzen, das braucht man im gesamten Bereich der Elektrifizierung, und das ist für Akkus und sowas ist das ein Riesenthema, wo man technologisch natürlich auch dran ist, versucht, unabhängiger von den Materialien zu werden oder politisch sich Gedanken machen muss, wie schaffen wir einen sicheren und vernünftigen und auch einen umweltfreundlicheren Zugang, als es vielleicht jetzt auch ist.
Total. Also du hast absolut recht, seltene Erden sind nicht dadurch selten, dass es sie so unfassbar selten gibt, sondern dass es wenige Regionen gibt, die praktisch sich der Verantwortung stellen, diese Materialien abzubauen, heißt halt, die Umweltauswirkungen sind meistens riesengroß. Aus meiner Perspektive war die Elektrifizierung von Fahrzeugen beispielsweise und dieses extreme Wachstum von Lithium-Ionen-Akkus, die Chance, die Produktionskette, die Wertschöpfungskette bis zur Mine. Weil darum geht es ja. Ich meine, ich will den Verkehr oder die Art und Weise, wie Automobile beispielsweise betrieben werden, ja nachhaltiger gestalten. Das ist ja einer der großen Driver. Ja. Also warum nicht bis zur Mine? Warum wird Lithium an vielen Stellen abgebaut, ohne die Konsequenzen und die Umweltauswirkungen wirklich sich vorzunehmen? Weil natürlich gibt es auch da technologische Lösungen. Mhm. Also auch diese Minen besser und sauberer zu betreiben als jetzt. Und dementsprechend haben wir halt, wie schon so oft in der Vergangenheit auch, aus verschiedensten entwickelten, industrialisierten Regionen die Gewinnung letztendlich exportiert nach irgendwo anders, um die Rohstoffe dann wieder zu importieren, von denen wir unsere teilweise wirklich absoluten Hightech-Produkte halt herstellen. Lithium ist wiederum ein sehr gutes Beispiel. Also die Vorkommen sind auch im Rheingraben beispielsweise, genauso wie an vielen Stellen Norwegens. Man hat sich aber auch beispielsweise in nordischen Ländern jetzt dazu entschieden, trotz der Vorkommen, dass halt der Umweltschutz so wichtig ist, dass man die Vorkommen nicht erschließt. Mhm. Wiederum, es geht mir nicht darum, moralisch zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, also nur auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern es ist eine Feststellung. Wenn wir uns jetzt entschließen, dass uns die Natur an diesen Stellen wichtiger ist als der Import auf einem fliegenden Biotop, was durchs Weltall rast, nämlich unsere Erde, uns dazu entschließen, dass wir es lieber irgendwo anders irgendwie gewinnen lassen, anstatt nachhaltig und teurer bei uns, aber mit dem ganz klaren Gedanken, wir setzen das so auf, dass wir halt auch verantwortungsvoll umgehen, dann werden die allermeisten Diskussionen im Status quo halt extrem schwierig. Dann warten wir sozusagen, wie im Film gerade gezeigt, bis die Endlichkeit da ist, bei manchen Rohstoffen in 70 Jahren, bei manchen in 320 Jahren. Und erst dann nutzen wir all unsere Technologien, die wir letztendlich auch schon heute verwenden könnten für unseren Mehrwert. Na, und dann fühle ich mich immer so ein bisschen versetzt in diese Legende der Osterinsel, bei der ich mir dann denke, okay, wenn wir eine Insel zum allergrößten Teil ressourcenmäßig ausbeuten, die Bäume abholzen etc., dann wird der Humus abgespült. Das ist ja die Legende, wo man jetzt auch relativiert, ob das wirklich so war. Aber ich finde das Bild eigentlich schön, weil wir sind letztendlich ein Biotop, was durchs Weltall rast. Es ist eine Erde und dementsprechend halt die Frage, wie gehen wir mit Produktwertschöpfung um? Und als letzter Satz dazu, das, was ich halt klasse fand, war die Idee, besitzen wir überhaupt noch die Produkte oder nutzen wir sie? Ganz andere Geschäftsmodelle letztendlich für Unternehmen. Schlechte Nachricht natürlich für B2C-Produzenten, die vor allen Dingen Produkte produzieren, die im Keller als Rohstoffsenke abgelagert werden. Stichwort Bohrmaschine.
Das ist definitiv so. Ich muss dazu sagen, ich kenne einige Unternehmen hier auch aus der Region, auch einige, bei denen es nicht so ist. Ich hatte schon mehrere Gespräche auch mit verschiedenen Geschäftsführern, die tatsächlich bis zur Mine gucken schon. Also die gehen tatsächlich so tief, um dann auch und auch das erklären, wie komplex das ist, so weit zu gucken, ne? Und was man dann auch dort findet. Also wenn man wirklich so tief gucken möchte und auch viele, die das einfach komplett ausblenden, das muss man auch ganz klar sagen. Was ich an deinem Beispiel einfach wirklich, sind wir ja hier wirklich keine Moralapostel, ne?
Absolut.
Aber es gibt diese Beispiele von Firmen aus Europa, die praktisch nicht in Europa erschließen, sondern wirklich ins Ausland gehen und dort ihr Geschäft machen. Also ich glaube, eine große schwedische Firma als Beispiel, ich muss jetzt auch keine Namen droppen, die heimische Vorkommen eben nicht erschließen, sondern würden die wahrscheinlich machen, wenn sie Erlaubnis bekommen, würden die das auch machen. Und da bin ich schon bei dir, das ist tatsächlich zu kurz gedacht. Also im Prinzip ist auch jetzt von heute, also wir würden sagen, hier Australien liegt auf der anderen Seite der Erde, aber eigentlich ist das tatsächlich ein Biotop. Ne? Also es ist totaler Blödsinn, wir sollten schlau genug sein, zu verstehen, das ist ein System und wir sitzen im selben System oder im selben Boot und es macht keinen Sinn, dann an einer anderen Stelle das vielleicht unachtsamer, unkontrollierter und vielleicht auch dann definitiv wahrscheinlich auch weniger umweltfreundlich dann zu machen und gar nicht die Potenziale, die wir technologisch hätten, dann auszuschöpfen, um es besser zu machen.
Ja, wir sehen halt an vielen Stellen, sehen wir die Produkte, die wir halt konsumieren. Wir haben überhaupt keine Ahnung, welche Komponenten alle zusammenkommen. Es gibt ja diese wunderbaren Beispiele, aus wie vielen Ländern ein Bleistift hergestellt wird. Oder wie aus Quarzsanden, die in Großbritannien gewonnen werden, letztendlich Waferchips hergestellt werden, etc. Ein wunderbares Buch, Material World, wo halt ganz viele Beispiele beschrieben werden ab den Rohstoffquellen und wie diese Welt, was ich großartig finde, ineinander greift für die Wertschöpfung, wo unglaublich viele Menschen, viele Gesellschaften partizipieren, Teil dieser Wertschöpfungskette sind. Und deswegen muss ich sagen, als Kind der 90er Jahre, also ich fand es bestechend, die Welt, die zusammenrückt, Wandel durch Handel letztendlich und die Idee, ja, wir sind ja eigentlich eine große Zivilisation, also lasst uns gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber Die Impacts kommen halt einfach näher. Ungewohnt für Zentraleuropäer. Mhm. Na, wir waren halt gewohnt, währenddessen, dass in vielen anderen Stellen dieser Welt immer schon nicht schön war, dass es für uns sich so ruhig angefühlt hat. Ja. Und da merken wir jetzt gerade halt, wie die Abhängigkeiten so gelagert sind und dass sie uns elementar betreffen in vielen Lebensbereichen. Und ja, dementsprechend ist das Thema halt so, so wirklich relevant, über das wir heute sprechen.
Ja, ich glaube, die Vision einer Weltengemeinschaft, die zusammenarbeitet, ist natürlich was, was sich die meisten Leute wahrscheinlich wünschen würden, wenn wir ehrlich sind. Die Realität sieht heute natürlich schon stark anders aus, also auf verschiedenen Ebenen. Allein, du hast es schon angesprochen, innerhalb von Europa, wenn wir uns das Thema zirkuläre Wirtschaft anschauen, haben wir allein schon sehr, sehr viele krasse Unterschiede. Dann natürlich weltweit gesehen sieht es ja nochmal ganz anders aus. Und vor allem in einer Welt, wo die unterschiedlichen Länder und Regionen im krassen Wettbewerb zueinander stehen. Was wäre da aus deiner Sicht der richtige Weg, um das zu verbessern? Du hattest eine Sache schon gesagt, nämlich wir gehen mit gutem Beispiel voran. Also wir entscheiden uns, gewisse Dinge zu machen hier in Deutschland, in Europa und führen dazu oder zeigen dadurch, was technologisch möglich ist, warum es auch sich lohnt und exportieren das sozusagen in die Welt. Ist das der goldene Weg aus deiner Sicht oder gibt es da noch andere Hebel?
Ja, goldener Weg ist bei dem Thema, wie vorhin schon gesagt, ne? Also ich habe ja auch in der letzten Legislaturperiode Politik sehr intensiv beraten und ich habe bei vielen der Diskussionen halt gemerkt, dass es so diese, wenn man nur lange genug fragt, gibt es so dieses Silver Bullet. Mhm. Ne? So. Ja. Ich habe das, und die gibt es nicht, ne? Sondern es gibt halt einfach eine Kombination von wirklich vielen Strängen, die gleichzeitig laufen müssen. Woran kann ich aber glauben? Ich kann letztendlich daran glauben, dass wenn man selber eine Systematik aufsetzt, bei der man sagt, die Systematik ist es uns wert, dass andere sehen und verstehen, wie dieser Mehrwert ist. Beispielsweise die von den 10 am meisten Kunststoff emittierenden Flüssen liegen 9 in Asien und keiner in Europa. So, dementsprechend könnte man ja sagen, wir haben kein Problem, wir sind aus der Nummer raus. Gut. Eine mögliche Feststellung. Auf der anderen Seite fällt jetzt halt, dadurch, dass viele Regionen in Asien halt entweder inzwischen Naherholungsgebiet sind für die Mittelschicht der Asiatinnen und Asiaten selber oder tolle Urlaubsziele von Europäern, Amerikanern etc., dass beispielsweise der Kunststoffstrudel, will ich es mal nennen, der vor Bali zirkuliert, die Strände in einer Art und Weise hinterlässt, bei der Tourismus an vielen Stellen dann echt kritisch diskutiert wird. Also fliegen Menschen da noch hin. Das heißt, es geht jetzt in verschiedene Lebensrealitäten massiv rein. Der Great Pacific Garbage Patch, wie es heißt, also diese Fläche, die 4-mal so groß ist wie die Fläche von Deutschland. Mehrere Meter dicker Kunststoffstrudel, der auf dem Pazifik letztendlich zirkuliert. Könnte man ja sagen, ist weit draußen, sehen wir nicht, alles gut, die paar Wale. Also ich mache es jetzt mal ganz platt. Ja, ne? Ja. So. Aber es kommt in die Lebensrealität, weil wir halt nun mal extrem dicht besiedelt sind. Und dann kommt der Druck halt auch. Ja. Also der Druck kommt in den Ländern und es ist halt in manchen Teilen Asiens, wird der Müll eingesammelt. Also man geht praktisch die Kosten, den Müll einzusammeln, weil man sagt, wir können den nicht auf der Straße rumliegen lassen. Es ist aber halt offiziell vorgesehen, rückwärts mit dem LKW an den Fluss zu fahren und den Müll abzuschütten in den Fluss. Das geht so lange gut, solange die Konzentration gering ist. Na, und dementsprechend möchte ich halt auch sagen, wir sollten uns da auch nicht moralisch eher erhöhen, weil in meiner Kindheit war es ganz normal, und meine Kindheit ist ja nicht 100 Jahre her, ne? dass man mit Tankschiffen auf die Nordsee fährt und von Chemiekonzernen Dünnsäure verklappt. Weil die Konzentration ist ja so gering, bis man irgendwann gemerkt hat, wow, der Impact aufs Ökosystem ist extrem hoch. Dementsprechend, ne, sind natürlich die asiatischen Länder, spüren auch, der Impact ist extrem hoch. Dementsprechend ist da der Veränderungsdruck halt auch riesig, genauso wie in China in den 2000ern, ich in Peking den Himmel nicht gesehen habe. Und jetzt schon, weil der Veränderungsdruck extrem groß ist, weil die Bevölkerung sagt, wir wollen das anders haben.
Ist ja auch durch die Industrialisierung in Deutschland passiert. Also ich weiß nicht, ob man im Rhein vor 100 Jahren baden konnte. Also jetzt sowieso nicht wegen der Strömung, aber ich meine von der Wassergüte her, da waren die ganzen Chemiekonzerne, das wurde auch einfach rausgekippt damals.
Und
das,
ja, oder das Wäsche trocknen im Ruhrpott, gibt es ja auch die Storys, ne, dass du halt schwarze Wäsche gehabt hast.
Ja.
Dann. Ne?
Ja, klar. Und ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die auch einer, ich will nicht sagen Zivilisation, aber auch einer Kultur.
Dann muss es sich leisten.
Genau, dass man, es gibt einen Punkt, ab dem leistet man sich und schaut nicht mehr weg.
Genau.
Und da stelle ich mir eine wichtige Frage. Wir haben schon viel über Technologien gesprochen. Mhm. Und wir sind ja jetzt als deutsche Gesellschaft tatsächlich, ich will mal sagen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Weltmeister, aber wir sind sehr gut da drin, Dinge selber zu machen, Müll zu trennen, Pfandflaschen aufzubewahren und in Automaten wieder zurückzugeben. Ist es denn technologisch gesehen so, dass das wirklich noch notwendig ist? Du hast gesagt, 15%, wenn 15% das machen, ist es gut, weil dann wird es schon mal gemacht, ist hochwertige Sortierung. Wären wir nicht technologisch eigentlich schon da zu sagen, dass wir haben Systeme, die das für uns übernehmen?
Ja, ich bitte immer daran zu denken, wenn ich zum Beispiel Kunststoffe sammle in einer gelben Tonne und der letzte Einwurf in diese gelbe Tonne ist ein Sahne 200 Milliliter Gefäß, das noch zu 70% gefüllt ist und dann läuft die Sahne da so über alle anderen Kunststoffgebinde. Na, ich will auf die Biologie raus und wie es dann riecht und so weiter. Ja. Wenn ich es schaffe, dass halt die Sortierqualität zu Beginn signifikant steigt, muss ich nachher halt viel weniger machen, damit ich halt hochwertige Qualität habe. Selbstverständlich kann ich, was du gerade auch ansprichst, absolut zu Recht, ich kann natürlich durch die Art und Weise, wie ich KI-gestützt sortiere, durch digitale Materialpässe, digitale Produktpresse, wahnsinnig viel machen. Also alle Impact-Kategorien müssen natürlich berücksichtigt sein. Na, und dazu können wir sehr, sehr gerne kommen. Aber die Frage ist halt so die grundsätzliche Logik. Mhm. Na, und ich habe da auch manchmal spitz in den Diskussionsrunden gesagt, ja, aber können wir nicht mal einen Parameter festhalten? Na, wenn das deutsche Müllfahrzeug in der Art und Weise, wie es 2026 funktioniert, das Maß aller Dinge ist, dann können wir doch wenigstens den Parameter mal festhalten. Ja, dann lachen immer alle so ein bisschen betreten, weil natürlich kann ich auch ein Müllfahrzeug anders denken. Mhm. Aber da seht ihr schon, ne? Unsere Tonnenlogik verglichen mit der Tonnenlogik in anderen europäischen Ländern. Wir haben einfach ein extrem großes Defizit darin, was immer so schön Harmonisierung genannt wird. Weil natürlich jedes Land hat seine Wertschöpfungskette, seine Art und Weise, wie es mit der Ressource Müll halt umgeht. Idealerweise ist der Müll ja kein Müll, sondern Rohstoff der Zukunft. Aber da sind halt jetzt auch etablierte, über Jahrzehnte aufgebaute Wertschöpfungsketten und Unternehmen, die natürlich, ich muss es ehrlich sagen, weggeblasen werden über eine neue Logik.
Ja.
Und die Gewinner der Zukunft sitzen noch nicht am Tisch, die applaudieren könnten und die Verlierer der Gegenwart, aber natürlich schon.
Natürlich.
Und dementsprechend, ne, muss man da natürlich ganz intensiv überlegen, in welche Richtung geht man.
Ja, schon ein interessantes Thema. Ich meine, das ist ja auch, jetzt kennt ja jeder das Thema Müll, Hausmüll trennen mit unterschiedlichen Perspektiven. Also ich kenne alles Mögliche, ich kenne von meiner Schwiegermama, die tatsächlich sogar den Joghurtbecher noch ausgespült hat, wo ich dann echt daneben so, weiß nicht, ist vielleicht too much, aber ich habe es nie nachgerechnet, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Aber ich hätte so mein Gefühl, dass es nicht so sinnvoll ist. Bisschen, wir trennen auch, aber manchmal habe ich schon auch das Gefühl, was passiert denn dann mit dem Müll eigentlich? Ne? Und es gibt ja auch diese Berichte, dass er praktisch gerade aus der Verpackungsmüll zum Teil, ich habe jetzt das Gefühl, dass es mehr Geschäftsinteresse gibt, ihn wieder zu verwerten. Also das, ne, Schwarzgruppe habe ich jetzt oft gelesen, dass die tatsächlich ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben über die letzten Jahre. Und das finde ich auch gut so, weil dann weiß ich, da ist jemand dabei, der hat ein Incentive. Mhm. So, aber es gibt natürlich auch die Berichte, dass sowas halt dann, weil es doch dann viel noch verbrannt wird oder halt irgendwo wegkommt und wir es eben nicht bei uns deponieren, dass es halt in Malaysia landet. Ne? Ich habe viel mit Malaysia gemacht und da habe ich mir schon berichten lassen von dem einen oder anderen deutschen Müllberg, der dort liegt. Ne? Und das sind schon Dinge, die bewegen ja einen dann schon irgendwo. Ne? Und ist schon schwierig mit umzugehen. Ne? Also die Augen zu verschließen, einen gewissen Punkt ist tatsächlich für die jetzige Generation einfacher, weil wir es wahrscheinlich nicht so ausbaden wie dann unsere zukünftige Generation. Wahrscheinlich alle, die Kinder haben, sind nochmal anders motiviert, aber trotzdem, ich find's schon ein schwieriges Thema.
Also, wer schon mal in einer Müllsortierungsanlage war, ne, und ich war des Öfteren da, hab mir das vor Ort angeschaut. Die Art und Weise, wie wir Müll sortieren, wie wir mit unserem Müll letztendlich umgehen, ist ganz klar ökonomisch aufgebaut nach einer Logik. Ne, nämlich genau die Logik, die der Gesetzgeber letztendlich vorgibt. Und danach sind Müllsortierungsanlagen halt optimiert. Wenn ich jetzt die Logik anders aufsetze, ne, also wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie viel optische Verfahren sind in so einer Mülltrennungsanlage letztendlich installiert, wie viele andere Art und Weisen zu identifizieren, welche Kunststoffe sind da und wie schnell laufen die Bänder. Also die Förderbänder praktisch, auf denen der Kunststoff liegt. Dann sehe ich an jeder Stelle, wo ich optimieren kann. Wenn ich das aber also optimiere in Bezug auf Qualität. So, und dann verstehe ich aber zu 100% den Betreiber dieser Sortieranlage, der sagt, ja, natürlich könnten wir optimieren. Aber es lohnt sich nicht. Das heißt, die Logik müsste umgestellt werden, dass halt Qualität vor Quantität geht. So, wenn Qualität vor Quantität geht und ich dann bei der Qualität sage, ich möchte aus einer Lebensmittelverpackung wieder eine Lebensmittelverpackung machen beispielsweise und keine Parkbank. Na, das ist immer auch so ein sehr plakatives Beispiel für das, was man so Downcycling nennt. Ne? Ich finde es super, wenn Kunststoff wieder als Kunststoff verwendet wird. Wenn ich natürlich Kreisläufe schließen möchte, brauche ich neue Technologien, weil sonst die Anreicherung von Farbstoffen, UV-Stabilisatoren, alles das, was ich in den Kunststoff reinbringe für seine Funktionalität, muss ich halt auch wieder ausschleusen, damit ich zum Rohstoff wieder komme. Und auf der anderen Seite, und das wird auch oft vergessen, auch beim PET-Beispiel, ich sage immer relativ spitz so, die Polymerkette, aus der die Kunststoffe aufgebaut sind, sind kein Perpetuum mobile. Bei jedem Einschmelz und wieder Formgebungs, also praktisch ne, vom Becher zum Becher, werden die Polymerketten kürzer. Umso kürzer die Polymerketten sind, desto instabiler wird das Material. Und dementsprechend muss ich irgendwann die Polymerkette wieder aufbauen. Und da sind wir bei dem, was natürlich vielen Menschen nicht bewusst ist, was chemisches Recycling heißt. Das heißt, im Kunststoffsektor letztendlich wieder neuwahre Produkte aufbauen zu können, über eine spezielle Verfahrenstechnik. Wenn ich das nicht mache, sondern rein mechanisch, bin ich halt extrem limitiert in der Art und Weise, wie viele Kunststoffe kann ich einsetzen, welche Tonnagen kann ich einsetzen. Na, und da ist das gerade von dir angesprochene Beispiel halt der PET-Automaten, die Schwarzgruppe vor allen Dingen auch über Lidl natürlich betreibt, super. Ich habe ein sortenreines Material, ich habe ein klares Material, ich habe ein Material, in dem vorher zuallermeist Flüssigkeiten, Getränke gelagert worden sind. Na, ich habe einen Kunststoff, den ich gut wieder einschmelzen kann. Und ich habe ein Bottle-to-Bottle, also Flasche-zu-Flasche-Prinzip. Na, wenn ich das jetzt anwenden möchte auf meinen gelben Sack oder meine gelbe Tonne, ganz anderes Spiel. Na, dementsprechend von der Schwarzgruppe wirklich von dem Kauf eines eigenen dualen Systems, Pre-Zero, über den Kauf eines eigenen Flaschenbläsers, über die Anwendung des PETs für die Eigenmarken, bis hin zum Verkauf des PETs, Rezyklate, an andere Hersteller. Das System ist grandios aufgebaut, hat einen ökonomischen Mehrwert und einen ökologischen Mehrwert, schafft Beschäftigung, also auch die soziale Dimension, damit auch inbegriffen, muss ich einfach sagen, ist ein System, was über anderthalb Jahrzehnte letztendlich aufgebaut worden ist, mit einer extrem stringenten Logik.
Auf alle Fälle.
Ich wollte keine Unternehmen nennen eigentlich.
Nee, aber
das ist eins von der ganz prägnanten Beispiele, also die man einfach...
Lidl-Wasser schmeckt jetzt besser.
Nein, also das kann man aber festhalten. Also ich finde es auch gerechtfertigt, sowas zu nennen an der Stelle, wo es einfach auch ein Fakt ist, dass sowas aufgebaut wurde, dass es gut funktioniert. Ich persönlich muss zugeben, aus meiner Unwissenheit heraus bin bei diesem ganzen Thema PET-Pfandautomaten immer schon sehr, sehr skeptisch gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, die ganzen Kosten, die da entstehen, um diese Automaten zu entwickeln erstmal, um diese Automaten dann dahinzustellen, das scheint mir irgendwie unbalanciert. Aber so wie ich das jetzt mitbekomme, wie du das erzählst, ist es gerade bei dem Rohstoff PET eigentlich extrem schlau, das zu machen.
Absolut. Also ich habe natürlich verschiedene Einkommensquellen, muss man auch ganz klar sagen. Also das, was der Kenner Pfandschlupf nennt. Na, also der Pfand, der letztendlich bezahlt wird, gerade wenn es im eigenen Supermarkt dann auch noch ist, von der Flasche, die nicht mehr zurückkommt, na, sind natürlich Millionenbeträge bezogen auf die Stückzahl, die da rausgeht.
Die ganzen Pfandsammler, die man wirklich...
Ja, aber ich glaube, Schwund ist auf jeden Fall einiges im System. Ne?
Absolut. Ne? Und dementsprechend muss man immer die Gesamtgemengelage sehen. Natürlich betreibt niemand die von dir gerade angesprochenen komplexen Anlagen, dem Pfand wieder die Pfandflaschen zurückzugeben, wegen des Pfandschlupfes. Es ist aber halt nur mal ein Baustein dessen. Ja. Ne? Und das System ist sehr, sehr sinnvoll aufgebaut. Und das, was halt, ne, dann, um damit einmal halt auch die Menschen, die hier zuhören, verstehen, wie das so ist. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte mehr alten Kunststoff, also Rezyklat, wieder in die Anwendung bringen und deswegen mache ich verpflichtende Quoten. dann gucken sich Unternehmen an, ja, woher bekomme ich denn jetzt mein hochwertiges Rezyklat, also den Altkunststoff? Dann schaue ich natürlich sehr intensiv auf den PET-Automaten, weil ich weiß, das ist ein sehr sauberes Material, was verfügbar ist. Verfügbarkeit ist ein Riesenthema. Und dann fange ich unter Umständen an, den super aufgebauten Strom der PET-Flaschen im Circle dann einen Teilstrom abzuzweigen, beispielsweise für die Herstellung von Textilien oder anderen Produkten. Ja, und auf einmal ist dann klar, die Textilie, die kommt zumindest Status quo heute, noch nicht wieder zurück als Textilie. Ja. Das heißt, ich zweige so einen Strom aus einem relativ geschlossenen System ab und der landet dann woanders. Und da muss man halt unglaublich schauen, ne, wie man das System aufsetzt. Und dann kommt es halt ganz oft zu 5000 Seiten Dokumenten aus Brüssel, bei denen ich dann aber ganz oft jede Seite verstehe, weil eben es eine unglaubliche Kaskade ist. Und auf der anderen Seite verstehe ich total den Mittelständler, teilweise auch das Großunternehmen und schon absolut das KMU, die halt sagen, wir können mit der Art von Dokumentenflut nicht umgehen. Wir schaffen das nicht. Da habe ich riesengroße Hoffnung, dass KI gerade im Thema, ne, den Mittelstand zugänglich zu machen, welche Verordnungen kommen für mich zugeschnitten raus, auf welcher Seite finde ich welchen Paragraphen, der für mich auch wirklich zutrifft, ne, damit das ganze Thema halt auch handelbar bleibt. Absolut.
Nee, das sehe ich auch als ein spannendes Thema. Wir werden sicherlich auch nochmal das Thema Digitalisierung, KI gleich nochmal streifen. Du hast jetzt ja auch ein paar technologische Themen schon reingebracht. Chemisches Recycling, das ist im Wesentlichen ist wahrscheinlich immer meistens so bei Thermoplasten. So habe ich das zumindest mal in meinem Chemieunterricht gelernt als Ingenieur. Thermoplaste, das heißt überhaupt aufschmelzbare Kunststoffe dann unterschiedlicher Qualität. Gibt aber mittlerweile auch bei Duroplasten, habe ich aber gesehen, zumindest in der Recherche schon ein paar Ansätze, wenn ich auch die Hoffnung mal irgendwann habe, dass Leiterplatinen und Platten nicht immer nur geschreddert werden. Das ist tatsächlich dann eher ein Thema. Das heißt, technologisch tut sich doch da auch bestimmt einiges. Also die Güte des Altkunststoffs, das wird ja auch technologisch besser, nicht nur aufgrund der besseren Sammlung, sondern vermute ich jetzt mal. Ne? Oder da werdet ihr vielleicht sogar dran arbeiten.
Also von den Materialklassen. Wir haben jetzt ja viel über Kunststoff gesprochen. Wir müssen halt feststellen, Metalle werden zum unglaublich hohen Prozentanteil zurückgewonnen. Ja. Was großartig ist, ne, weil die Herstellung von neuen Metallen natürlich energieaufwendig ist. Wir sind in allen Sektoren in exponentiellen Wachstumsmärkten. Dementsprechend alles, was ich zirkulär fahre, ist grandios. Die Realität zeigt aber auch, ne, natürlich ist das, was ich vorhin als Virgin, also als Neumaterial reinkommt, ist natürlich immens. Und da vielleicht nochmal eine Zahl. Vorhin schon einmal gesagt, wir verwenden 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe pro Jahr auf diesem Globus. Unvorstellbare Menge. 3% Bruttoinlandsproduktwachstum oder BIP-Wachstum, GDP-Wachstum sind auf diesem Planeten ja etwas, was grundsätzlich angestrebt wird. Bei China sagt man ja oft, oh, guck mal, die haben nur noch 4. Die Volkswirtschaft ist bald platt. Ne? So, bei 3% verdoppeln wir den Rohstoffbedarf in 23 Jahren und verzehnfachen in 77 Jahren. Wir brauchen in 77 Jahren für das Wirtschaftsmodell, was wir gerade betreiben, 1000 Milliarden Tonnen Rohstoff.
Wenn wir das System nicht verändern.
Wenn wir das System nicht verändern. Und bei exponentiellem Wachstum, und ich habe heute nur einen Spickzettel mitgebracht, wenn wir 6% BIP-Wachstum haben, dann verdoppeln wir in 11 Jahren und verzehnfachen in 38. Und jetzt wird klar, ne, warum beispielsweise Caterpillar natürlich ein unfassbar gutes Geschäftsmodell hat, weil die Erde öffnen, ne, und wir sehr gut da drin sind, tiefe Löcher zu buddeln. Aber die Frage ist halt nun mal wirklich einfach, ne, mit welcher Geschwindigkeit wir letztendlich da fahren. Und das, was nochmal, um auf euer Teaser-Filmchen zurückzukommen, halt ja dieser grandiose Gedanke ist, um auf die Geschäftsmodelle vollkommen losgelöst auch von Materialien mal einzugehen. Wie viel der Produkte, die wir nutzen, müssen wir wirklich besitzen? Und wie viele können wir mieten, leihen, sonstiges? Wir haben inzwischen digitale Möglichkeiten, gerade über die Möglichkeit, digital auf unserem Smartphone zu bestellen, appbasiert etc. Logistikketten, die halt unglaublich gut ausgebaut sind, na, dass Produkte halt zu uns kommen können. Die vorhin angesprochene Bohrmaschine ist immer so ein Beispiel, was halt auch, ne, gerade auch Politik sehr gut im Gedächtnis bleibt. Die meisten Bohrmaschinen liegen 364 Tage, 23 ja. Stunden und 50 Minuten ja. im Keller als Rohstoffsenke in vielen ja. deutschen Haushalten. Ja. Dann gibt es oft noch eine gute und eine schlechte.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht, wenn es nur eine wäre.
Beim Publikum merke ich dann sehr oft, dass an der Stelle sehr viel gelacht wird, wo ich mir denke, oh Gott, ich habe Wahrheit ausgesprochen. Ja. Na, und es ist ja die Frage, ne? Warum kommt die Bohrmaschine nicht zu mir? Na, App-basiert auf Knopfdruck. Brauche, ja. Natürlich muss sie dann da sein, wenn ich sie brauche. Na, die Menschen sind sehr gut da drin, ein Loch spontan haben zu können. Ja, ja. Na, jahrelang brauche ich kein Loch in der Wand, aber ich brauche es ganz spontan jetzt, ja. wenn ich ein Bild aufhängen will. Na, das heißt, da ist halt auch wieder ne, Service-Gedanke. Wie kann das funktionieren? Na, und schlechte Nachricht natürlich für alle Hersteller von Bohrmaschinen und allen anderen elektrischen Geräten, die auf den Verkauf ja. B2C ausgerichtet sind.
Jein. Also,
Riesengeschäftsmodell eine, für alle diejenigen.
Genau, das ist eine Zukunftsvision.
Aber es gibt halt Unternehmen, die komplett B2C Maschinen herstellen. Und ich ja. muss immer sagen, es gibt halt zwei Seiten von der Medaille. Mhm. Es gibt bei jedem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, gibt es Verlierer. Mhm. Na? So, und jetzt ist die Frage halt, ne, können die Verlierer Gewinner werden? Ist ja manchmal immer so die Großstadtlegende. Das funktioniert manchmal. Aber wenn ich ein Unternehmen mit 5000 Angestellten habe, die ausgerichtet sind auf eine Produktionslogik, klar können die sie neu erfinden, alle abgeschriebenen Maschinen irgendwie rausschmeißen, aus dem Betrieb neue Maschinen kaufen und ihr gesamtes Bestandspersonal umpolen. Auf, na, aber ihr merkt schon, ja, warum ja. ich das so spitz ja, sage. Ja, ja. Das ist ein Riesenklimmzug. Natürlich eine unglaubliche Chance für neue Unternehmen am Markt, die genau diese Logik, also auf dem weißen Blatt Papier, so wie Nike damals eingestiegen ist in die Turnschuhproduktion, ne, und gegenüber Puma und Adidas die komplette Produktion halt in Asien direkt aufgebaut hat. Ganz neues Spiel, ne, und auf einmal sind die bisher Marktführer, die unter einen extrem großen Druck kommen. Das werden wir im Thema sehen.
Ja, das werden wir sehen. Das ist, da, also bei Bohrmaschinen ist jetzt so ein spezielles Beispiel, weil es zumindest beim deutschen Handwerker aber noch eine gewisse Emotionalität
weckt. Es gibt ja genug Beispiele, wo das einfach Realität ist. Ne? Also eins meiner Steckenpferde, wie du weißt, ist ja das Thema DVDs. Filme habe ich früher sehr gerne gesammelt. Wenn wir uns jetzt die Realität angucken, die meisten Menschen kaufen keine DVDs mehr. Also du kaufst keinen Rohstoff mehr, sondern du streamst den Film jetzt aus dem Internet. Da ist quasi, wird es gezeigt, wie man aus einem ursprünglich ein Produkt, als was auch physisch vorhanden war, was du physisch gekauft hast, ein Service geworden ist. Und die meisten Menschen, würde ich sagen, vermissen es nicht.
Nee, aber dass der Kundennutzen größer, also weil du die Verfügbarkeit ist ja sogar
genau,
gesteigert
weil die,
worden.
Genau, weil die Verfügbarkeit gesteigert wurde. Das ist nämlich bei der Bohrmaschine dann genau das Problem.
Das ursprüngliche
wie du gesagt
Netflix.
Hast, dieses spontane Loch, was man dann in der Wand braucht, das will man ja nicht missen, dass man eben sagt, ich habe die Bohrmaschine da liegen. Aber ich glaube, das könnte man zumindest in Teilen technologisch lösen, natürlich nicht in der gleichen Zeit, dass du dann sofort die Bohrmaschine bekommst, sondern du müsstest ein bisschen warten. Aber so abwegig halte ich das nicht. Wir sehen es ja auch bei E-Fahrzeugen, dass man sich schon umgewöhnen kann. Ne? Man erwartet nicht mehr, dass du in 2 Minuten ein Auto tanken kannst und weiterfahren kannst, sondern du nimmst hin, dass du vielleicht jetzt 15 Minuten gerade laden musst. Ist einfach eine Frage der Umgewöhnung.
Aber das ist so ein spannendes Beispiel, ne? Weil das bringe ich auch immer wieder bei halt vielen Vorträgen und bei meiner Vorlesung und so weiter. Ne? Thesen. So, die These von beispielsweise der deutschen Automobilindustrie war, die Ladeinfrastruktur wird es niemals geben. Na, und deswegen sind die Verbrenner gesetztes Produkt. Na, genauso wie die These war, die Leute wollen Verbrennungsmotoren. Na, weil, na, Geräusch und so weiter. Na, ich kann dieses Geräuschding bei so manchem Achtzylinder nachvollziehen. Bei den allermeisten Vierzylinder-Turbo mit 85 PS aber auch nicht.
Nee.
So, ne? So. Und jetzt aber. Das war eine These. Elon Musk's These, ne? Er hat ja viel erzählt, viele gute Geschichten. Also der Mann ist ja wirklich begnadeter Narrativerzähler. Ne? Aber unterm Strich, ich meine, der schmeißt einen Antriebsstrang raus, will aber immer noch genauso viele Karren verkaufen wie vorher. These 2, anderer Antriebsstrang, gleiches Konsummuster. These 3 wäre ja Carsharing.
Ja.
In einem Umkreis von 10 Kilometern um jeden Innenstadtzirkel gibt es keine individuelle Mobilität. No? Noch vor ein paar Jahren habe ich auch Leute gefragt, die um die 20 waren, wird es Lieferdienste geben für Getränke und für Lebensmittel? Und ich habe jetzt extra das Alter der Leute genannt, die ich gefragt habe, weil sie gesagt haben, niemals. Ist jetzt 14 Jahre her. No? iPhone Generation 3, Funktionalität noch nicht groß. No? Und dementsprechend, nein, das wird niemals kommen. Haben mir 20-jährige Leute an der Uni gesagt. So, jetzt sehen wir, wie sich das verändert hat. Das heißt, no, die Art und Weise, wie wir konsumieren, so. Kommen wir zurück auf diese dritte These. These 3 halt. Ne? Diese individuelle Mobilität, die gibt es nicht mehr. These 4 sehe ich gerade in Singapur. Mobilität über Carsharing? Nein, ich verlage alles unter die Oberfläche. Und es ist alles öffentlicher Transport, zumindest in einem sehr, sehr großen Sektor. Mhm. Na, jetzt ist natürlich klar, jetzt werden natürlich Leute denken, ja, aber was in Singapur geht, geht hier eh nicht. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, ne, wir sind doch nicht in der irgendwas. Na, so, aber ne, die Frage ist ja immer, und das benenne ich halt oft mit Pfadabhängigkeit, stelle ich mir verschiedene Szenarien der Zukunft vor oder reiße ich sofort jedes Szenario ein, indem ich sage, ja, aber das geht ja heute gar nicht, weil. Ne?
Ja, man darf das Undenkbare nicht verbieten zu denken, vielleicht in dem Moment, weil es in 5 Jahren eben denkbar wird oder ist. Beim Verkehr bin ich ja auch komplett bei dir. Ich muss auch dazu sagen, jetzt Elon Musk jetzt natürlich schon auch wieder einen Schritt, wir haben den oft bei uns im Podcast als Thema, weil er doch immer einen Schritt weiter denkt als die meisten. Ja. Und wenn jetzt das funktioniert, wir haben jetzt die FSD-Zulassung zum Supervised in Europa, wenn das mal unsupervised ist, warum soll ich dann ein Auto besitzen oder ich kann mein Auto vermieten und anderen nutzen in der Zeit, bevor es rumsteht, kann es Geld verdienen. Dann habe ich natürlich genau diesen Punkt, die Autos fahren, anstatt dass sie nur rumstehen, weil die stehen ja die meiste Zeit nur letztlich und dann wird, das braucht immer Technologie und Funktionalität und der Kunde muss das halt gut finden und ich glaube, das ist das, worauf du ja auch hinaus willst, dass wir ganz oft dem Kunden, also mit wir meine ich jetzt nicht wir in Person, aber wir als System, die falschen Dinge in den Kopf gesetzt bekommen haben und sie jetzt ganz schwer wieder rausbekommen. Und beim Thema Zirkularität ist das ganz, ganz wichtig.
Ja, und also ich glaube, es gibt da auch mehrere Facetten noch. Also eine Facette finde ich sehr spannend, nämlich wir haben sehr große Schwierigkeiten, nach vorne zu denken, uns vorzustellen, wie sich Systeme verändern können. Einerseits technologisch bedingt, aber andererseits auch gesellschaftlich bedingt. Was du angesprochen hast, Lieferservice ist selbst in Städten wie Paderborn jetzt normal. Ich kann meinen Wocheneinkauf oder auch tagtäglich meinen Einkauf mir nach Hause bestellen und die sind dann auch so schlau und nehmen meine Pfandflaschen mit. Also die lösen auch gleichzeitig noch ein anderes Problem von mir, was ich schon habe. Das heißt, da kann man auch Logiken einfach komplett neu kombinieren. Im Bereich Mobilität sehen wir es ähnlich. Der Gedanke dahin, okay, vielleicht müssen wir tatsächlich in Zukunft nicht mehr individuell die Fahrzeuge besitzen, sondern du hast auf Knopfdruck das Auto innerhalb von Minuten dann vor der Tür stehen und dann ist es auch wiederum egal. Und bei sowas wie der Bohrmaschine müssen wir, glaube ich, uns nur die Fantasie ein bisschen ankurbeln und uns überlegen, vielleicht gibt es ja irgendwann so Werkzeugwagen, die einfach den ganzen Tag durch die Stadt fahren und wenn du die brauchst, hast du die auch in 2 Minuten da. Ne?
Absolut, also ich darf halt nicht darin verharren. Also ich komme aus Essen und Essen ist ja nun mal wirklich keine Kleinstadt. So, wenn ich jetzt aber den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte ich kenne Metropolen wie Hongkong und andere, wo halt die Verfügbarkeit von Mobilität extrem groß ist. Mhm. Und ich sehe es, Essener werden schmunzeln, wenn ich halt auf den 45er warte. Das ist der Bus, mit dem ich halt Richtung Hauptbahnhof fahren kann. Ne? Und noch schlimmer, nicht wenn ich morgens warte, sondern wenn ich abends von der Dienstreise aus Berlin wiederkomme und der Zug kommt um 22.04 Uhr an. Und ich gucke auf den Busfahrplan und der nächste fährt um 20.35 Uhr. Und ich mir denke, nein. Na, dann ist halt einfach die ganz große Frage von Verfügbarkeit auch. Ne? Wir müssen natürlich Dinge erst bereitstellen. Wir können nicht sagen, ähnlich wie bei Lebensmitteltransporten und so weiter, ja, wir haben jetzt so ein Gap von 15 Jahren und dann müssen die Leute halt ihre Sprudelkisten nach Hause tragen vom Edeka und dann haben wir Lieferservice. Mhm. Also so funktioniert das Ding halt nicht. Und das, was ja ganz oft schwerfällt, ist, was Neues zu starten, während es das Alte halt auch noch parallel dazu gibt und den Übergang irgendwo herzustellen. Das fällt natürlich Ländern, die ein sehr schnelles Wachstum haben, die auf einem weißen Blatt Papier starten können. Natürlich viel, viel leichter, weil da sehen wir halt, ne, Leapfrogging ist ja da das Zauberwort halt, wie ganze Technologiesprünge direkt gemacht werden können, man aber nicht so Stückchen für Stückchen, so iterativ praktisch
weiterkommt. Ja, klar, ne? Definitiv.
Und gesättigte Gesellschaften, ne? Deswegen habe ich vorher noch einmal das Thema des Lumpensammlers letztendlich gebracht, den es damals ja gab, wo es keine Emissionen von Textilien gab, als krasses Beispiel zu dem, ich muss auch wieder einen Namen nennen, wie beispielsweise Primark halt auch sehe. Na, also die Verfügbarkeit von Textilien, von denen ich gar nicht weiß, wie man die zu einem Preis herstellen kann, ist halt so immens hoch, dass die Frage, ob ich Lumpen sammle in dem herkömmlichen, damaligen Sinne, um daraus wieder ein möglichst hochwertiges Produkt zu machen, halt überhaupt nicht zur Diskussion steht.
Aber das mit den Lumpen finde ich eigentlich ganz gut, oder mit Textil, weil im Prinzip wollen wir ja in der EU das ja auch wieder dorthin kommen. Ne? Wir wollen einen digitalen Produktpass einführen, der ja auch für Textilien dann gelten soll. Also das heißt, im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, wird es dann soweit, Textilien müssen einen digitalen Produktpass dann, ich weiß nicht, welches Jahr, also jetzt ist erstmal die Batterie dran gewesen oder kommt jetzt, aber irgendwann kommt auch das Thema Textilien, weil das eben ein Riesenthema ist. Und dann habe ich ja im Prinzip auch durch die Digitalisierung ja eigentlich im Prinzip eine Lösung, um überhaupt das Ganze, ich muss nicht mehr den Lumpensammler durch die Straße schicken, sondern im Prinzip muss ich nur die Datenbank aktuell halten, ne? Dass ich weiß, woher das Teil dann kam, wann wird es hergestellt und wie kann ich es vielleicht weiterverwenden, was sind wirklich die Stoffe, aus denen das mal hergestellt worden ist, weil das ist ja für viele Themen ja auch für gerade Recycling dann von Klamotten dann, glaube ich, ein wichtiges Thema. Sind wir da auf dem richtigen Weg oder ist es vielleicht zu langsam oder siehst du da schon den richtigen Ansatz, dass das, was aus der EU auch an Vorschriften ja kommt, weil das ist ja ein gesetzgebendes Thema letztlich. Oder sagst du, nee, als Experte, das ist schon das Richtige, auch wenn das momentan noch viel überfordert, müssen wir diesen Weg gehen. Wir müssen halt damit, wir müssen eine Lösung finden, diese Überforderung letztlich zu reduzieren oder geringer zu halten. Das ist da eigentlich das eigentliche Problem.
Ja, wieder ein Riesenthema. Das muss ich schon sagen. Also wo fange ich an bei dem Thema Textilien? Also wir haben halt da auch wieder eine sehr große Diskrepanz von freiem Konsum und freien Märkten. Na, und der Grundidee ja, wie, sag ich mal, kapitalistisch organisierte Unternehmen und Wachstumslogiken funktionieren. Und das, was du halt gerade ansprichst, dem Thema Regulation, Regulierung, Verbote, der Frage, wie viel darf ein T-Shirt eigentlich kosten? Na, so, und jetzt gibt's halt eine Marktlogik und eine Logik, bei der man sagt, das wollen wir so nicht mehr. Das ist immer die Frage, wer ist wir? Wie hoch ist der Anteil der Gesellschaft, der sagt, wir wollen das auch nicht mehr? Na, also dieses große Thema halt, das wir da haben. Der Weg ist auf jeden Fall unglaublich weit. Na, das hat extrem viel zu tun mit Konsum und Konsummustern. Und dass ich Konsum in der Breite der Masse der Konsumentinnen und Konsumenten verändere, ist halt Kulturwandel über Jahrzehnte. Also ich kann nicht einfach an so 2, 3 Effizienzschrauben drehen. Wenn es besser ist, 3 T-Shirts pro Jahr zu kaufen als 1 und besser 6 als 3 und besser 15 als 6, wenn das die Logik ist und wenn es Modeketten gibt, die 24 Saisons haben, nicht 4 Jahreszeiten, sondern 24 Saisons mit der Tendenz, 30 Saisonartikel zu haben. Und das auch noch die Geschäftsmodelle in der Textilindustrie sind, ohne Namen zu nennen, die teilweise am besten laufen. Also Milliardenkonzerne mit unglaublichen Gewinnen. Dann bin ich, der Produkte gerade im Textilsektor schätzt, die hochwertig sind, die lange haltbar sind und die, sag ich mal, Zeitgeschmack überdauern.
Ja.
Ist halt ein krasser Gegensatz zu, diese Saison ist Neon, nächste ist Schlammfarben, übernächste sind Blautöne und unterjährig noch mal ein paar krasse Wechsel.
Ja.
Na, so, das ist einfach eine Konsumlogik, die ist komplett widerstrebend dem Gedanken des Recyclings und vor allen Dingen halt auch des hochwertigen Konsums, weil da sind wir halt genau dran, wie wollen wir eigentlich konsumieren? Na, und das ist ein Punkt, der zuallermeist kaum beleuchtet wird, na, weil ich kann diesem steigenden Konsum halt irgendwie mit Zirkularität und Effizienzgewinn nur so wahnsinnig wenig entgegensetzen.
Es wird dann einfach zu komplex dann auch, die Aufwände werden zu hoch und es ist ja auch so, also bevor ich besser als Recycling ist natürlich, ich produziere das einfach gar nicht in dieser großen Masse, das ist ja vollkommen klar. Und irgendwann hat man technologisch, strukturell und auch von der Gesetzgebung gar nicht mehr den großen Hebel, so viel auf so dagegen zu wirken. Also ich glaube, da ist es schon wichtig, auch diese Sensibilität, das machen wir jetzt hier auch in dem Podcast, nicht das erste Mal einfach auf diese Probleme anzusprechen, weil gerade bei dem Thema ist der Konsument oder die Konsumentin ja ganz entscheidend.
Total. Also ich sag mal so, ne, die Logik von Apple, ein Smartphone auf den Markt zu bringen, hätte auch 6 Monate sein können, Taktzahl, oder auch 18 oder 24.
Ja.
So eine Logik, also diese Taktzahl, bestimmt unfassbar viel.
Ja. Ja.
Na, beispielsweise in meiner Jugend Jordan-Sneaker. Jordan-Sneaker gab es einmal pro Jahr, pro Saison. Dieser Jordan-Sneaker hat damals 300 D-Mark gekostet. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich mir diesen Sneaker halt zu Weihnachten gewünscht habe.
Ja.
Das war mein Weihnachtsgeschenk. Ich war begeisterter Basketballspieler. Na, und so, 300 D-Mark damals. Na, also, und Verkaufsschlager, das war ja jetzt nicht dass ich praktisch jetzt der eine war, der diesen, ne, sondern Jordan-Sneaker sind ja ein kulturelles Gut, damals wie heute auch. Na, das heißt, man sieht, dass auch die Breite der Konsumentinnen und Konsumenten da draußen bereit ist, nicht den billigsten Schuh nur zu kaufen. Ja. Na, weil ich kenne nur sehr wenige Leute, die den billigsten Schuh kaufen von sehr vielen Leuten, die ich kenne und die ich sehe. Mhm. Natürlich gibt es auch Käuferinnen und Käufer, die günstige Schuhe einfach da aus dem Grund, dass das Geld nicht da ist, kaufen. Mhm. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich kann halt nicht definieren, dass die Menschen immer nur das günstigste Produkt kaufen am Markt, das, was am wenigsten hält, etc. Mhm. Ja. Die Frage ist halt, welche Kultur steckt dahinter und wie stark sind Unternehmen, aber auch, ne, Verhandlungsprozess wieder von Politik und Gesellschaft, das hochwertiger Konsum, dass ich stolz bin auf meinen Pullover, der 5 Jahre hält. Mhm. Ne? Oder sage ich, nee, ich möchte nicht Pullover, der 5 Jahre hält. Ich hätte gerne 4 Saisonartikel pro.
Ja. Ja, das ist schon eine spannende Logik. Ich habe auch Basketball gespielt, deswegen. Ich habe aber keine Jordans immer getragen, aber auch teure Schuhe und nach jedem anderen Spielername von Penny Hardaway bis Charles Barkley. Lassen wir das Thema. Meine Frau, die hört ja ab und zu auch mal Podcasts, in letzter Zeit weniger und ich bringe es auch wieder als Beispiel. Jetzt muss ich sie, wird sie sich ärgern, dass ich sie, aber es ist ein kleines Antibeispiel, aber ich glaube stellvertretend für vielleicht doch viele Frauen, ich will jetzt keine Klischees, aber sie hat mal bei mir, als ich sie kennengelernt habe, die 3-Schuh-Regel eingeführt. Da habe ich gemeint, was ist die 3-Schuh-Regel? Wenn sie in ein Schuhgeschäft geht, kauft sie 3 Paar Schuhe. Mhm. So, und das ist, glaube ich, also wenn ich so im Schuhgeschäft bin, meine Frau ist da mittlerweile echt nicht mehr so unterwegs, aber so in Kennenlernzeiten war das schon so, dass wir dann sehr viele Schuhe zu Hause hatten. Und dann bin ich da schon durchgegangen und gesagt, stimmt, das sind, glaube ich, viele Leute in so einem Schuhgeschäft, die kaufen nicht auf, oder in Klamotten, das sind gleich meine Frau, die kaufen ja nicht nach Bedarf.
Genau.
Und manchmal wische ich mich natürlich auch, man kauft nicht immer nur, also gerade Kleidung, nicht nach Bedarf.
Ja. Ich bin da, glaube ich, die Ausnahme
zum
Leidwesen meiner Frau, ne, das sieht man auch. Das wird sie jetzt auf jeden Fall nehmen, ich sag's dir.
Aber du siehst immer total, wenn ich dich treffe, jetzt muss ich das gerade. Also ich Tommy unterwegs treffen in der Stadt, ist sieht immer blendend aus, wenn seine Frau dabei ist.
Genau.
Da ist er wirklich, im Einheitslook. Nee, das ist doch so.
Aber die Frage ist natürlich bei dieser 3-Schuh-Regel. Ich glaube nämlich nicht, dass du pauschal sagen kannst, dass es falsch ist oder schlecht ist. Weil dadurch hast du ja auch eine gewisse Abwechslung. Und wie wir gelernt haben in unserer, ich weiß nicht, wie die Schulung damals hieß, ne, dass man den Schuh auch ruhen lassen muss, damit er nicht so schnell kaputt geht. Also
ja.
Ich glaube, da merkt man auch wieder, da steckt auch direkt wieder eine gewisse Komplexität dahinter. Ich bin halt derjenige, ich trage die Sachen so lange auf, bis sie wirklich fast auseinanderfallen. Wie gesagt, zum Leidwesen meiner Frau. Hochwertigen Konsum, muss ich sagen. Es gefällt mir dieser Gedanke. Ich habe das wirklich jetzt zum ersten Mal wirklich gehört und verinnerlicht. Bei gewissen Produkten, ne, Laptops etc., würde ich behaupten, ist das auch so, dass ich versuche, hochwertig und lange zu konsumieren. Aber das ist da ist natürlich auch die Frage, Henne-Ei-Problem, was war zuerst da? Der Wunsch der Konsumenten, viel zu konsumieren, auch permanent die Kleidung zu wechseln, 24 Mal im Jahr, oder quasi die multimediale Ankurbelung dieses Wunsches? Ne?
Ja, wie immer alles. Also ich meine, eine Sache können wir noch feststellen. Wir sind auf gar keinen Fall in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft, sondern in einer Bedarfsweckungsgesellschaft.
Ja, das stimmt.
So, ne? Also das nehme ich jetzt mal als festen Parameter. Mhm. Für sowieso alle industrialisierten Länder dieses Planeten und alle, die es sich irgendwie leisten können, verfallen in dasselbe Muster. Mhm. Ne? So. Und dadurch, dass das halt so ist, gab ja auch mal, ne, vor, weiß nicht, 2-3 Jahrzehnten, diese Aussage, ja, aber wenn demnächst jeder Asiate, und das sind ja nur bei China und Indien schon 3 Milliarden Menschen, ne, ein Auto und so einen Kühlschrank und so weiter, und dann geht das alles nicht mehr. Mhm. So war so eine These. Mhm. Ne? Inzwischen sieht man, die These ist so ein bisschen hinfällig, ne, weil unsere Erdkruste doch unglaublich viel parat hält. Aber ne, Pfadabhängigkeiten da halt auch. Ne? Viele Leute sind unglaublich stolz auf ihre hochwertige Küche. Und viele Menschen, die ich kenne, schmeißen die Küche auch jetzt nicht alle 5 Jahre raus. Mhm. Na, vielleicht mal die Küche aus der Studentenwohnung, die man dann rausschmeißt. Na, oder wenn man eine Ausbildung gemacht hat, ja, okay. Oder die Küche aus der ersten Wohnung. Aber es gibt irgendwann so einen Punkt, an dem ganz, ganz oft eine Küche wirklich ein Kulturgut ist. Mhm. Ich meine, bei den Preisen von Küchen muss ich immer wieder sagen, an manchen Stellen verstehe ich die Logik der Spanplatte, die toll beschichtet ist, nicht so ganz.
Ja, die Marge ist schon, glaube ich, extrem
absolut
hoch.
Aber ne, da ist es ganz normal. Mhm. Vieles Mobiliar ist auch ab einer bestimmten durchschnittlichen Gehaltsklasse eher hochwertig als minderwertig. Ja. Ne? Da gibt es natürlich auch immer mehr den Fast Furniture. Ne?
Ja, ja. Ne? Fast Fashion nur halt für
absolut,
die Möbel.
Ja. Ne? So, es gibt wieder alles parallel. Grundsätzlich, wir Menschen sind halt so Jäger und Sammler. Mhm. Und wenn man das erstmal so angetriggert hat, so dieses, ne, so das nächste Produkt. Ne? Und die Produkte sind ja auch oft total nett. Und jetzt verlassen wir mal den Kunststoffsektor, sondern gehen mal so ein bisschen rein in die Kombination auch. Kunststoff in Kombination mit Elektronik. Mhm. Ne? Action-Spielzeug beispielsweise. Ne? Also als meine beiden älteren Kinder noch klein waren und Action gerade so kam, habe ich damals 20 Euro mit meiner Frau zusammen den Kindern gegeben. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und dann kamen die für 20 Euro aus Action raus mit so einem ganz, mit so einer Tragetasche-Spielzeug.
Ja, gibt's eine ganze Menge.
Ich war entsetzt, habe reingeguckt, überall war eine Batterie drin, alles hat geleuchtet und geblinkt. Haltbarkeit, durchschnittliche Spielbarkeit dieses Spielzeugs, echt kurz.
Ja. Ja.
So, und dann habe ich da diesen Elektronik-Kunststoff-Schrott nachher dann da.
Ja.
Daraus wieder was zu machen. Wir sprechen hier von höherwertigem Recycling, du hast vorhin schon Platinen angesprochen. Mhm. Wir haben da ja ein wildes Gemisch.
Absolut.
Metalle kriege ich noch einigermaßen gut daraus.
Ja.
Na, also ich gebe einfach Temperatur drauf, ne? Dann fackelt alles andere ab und die Metalle gewinne ich dann. Das ist zumindest schon mal ein Stückchen. Mhm. Ich brauche natürlich sehr viel Elektronik, von diesem ist es ja Leichtschrott. Das ist ja nicht, ne? Das ist ja kein Motorblock. Mhm. Ne? So. Und da fängt die Problematik an. Und ich meine, was mögen Kinder, wenn irgendwo was blinkt? Ja. Wenn irgendwo was piept? Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Ja. Ne? Also das, was die Spielzeugindustrie halt oft so auch hat, ist so dieses Lego-Playmobil-Ding.
Ja.
Ich vererbe das über Generationen-Narrativ.
Ja.
Wenn ich mir das Spielzeugregal in Wirklichkeit anschaue, ne, dann ist das halt auch möglichst an vielen Stellen Fast, Saisonartikel, ne, was alles total okay ist. Also ne, ich moralisiere nicht, sondern ich stelle nur fest. Und das ist halt immer exponentielles Wachstum.
Absolut.
Ne, und das ist halt krass.
Ja, kann man auch sich selber auch beziehen. Ich habe jetzt drei Söhne und jetzt habe ich für den Mittleren angefangen, mal so die Kindergartenspielzeuge auszuprobieren. Es sind genauso viel Zeug dabei. Wir haben auch viel Holzspielzeug eigentlich immer drauf geachtet, aber du gehst durch ein Smith-Toy oder so und dann ist halt irgendein blinkendes.
Wie war der Begriff? Bonzeneltern?
Bonzeneltern, genau. Bonzeneltern, die haben Holz. Ich führe das immer ein. Es gibt immer verschiedene Klassen von Eltern, die toll höherwertige Konsum. Wir benutzen jetzt den Begriff.
Ja, ist das ja letztlich. Grundsätzlich, glaube ich,
aber
nicht verkehrt.
Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt dieses Ausmisten neulich gemacht in den Osterferien. Im Zimmer, wo ich dann gesagt habe, nee, da ist viel zu viel Zeug drin, es muss jetzt auch wieder raus. Und der wirft auch mal gern sein Spielzeug hin. Das ist im Prinzip wirklich durch, ne? Also es ist durch. Zum Teil war es aber schon auch Spielzeug von einem Älteren. Und es hat zumindest so zwei Kinder gereicht. Und ich stand dann da mit so einem Sack voll damit und habe gesagt, was mache ich damit? Was mache ich damit? Das sind erstmal, meine Frau muss erstmal alles auf, alle Batterien raus, ne? Dann, okay, auf alle Batterien. Dann schaust du rein, selbst das langt ja nicht. Mhm. Du wirst das ganze Ding auseinandernehmen. Wer wird das denn jemals irgendwann mal trennen? Das macht doch keiner. So, also wenn du diese Masse an diesem, also wirklich Spielzeug, wo wirklich viel Luft dann noch da drin ist, ne? Das ist ja echt, da war wirklich bei mir so der Punkt, wo ich habe für mich jetzt wirklich das an Ostern, ich kann es wirklich sagen, dass ich sage, das Spielzeug können wir nicht kaufen, weil ich mich fürchte vor dem Problem, was es nach dem Gebrauch damit passiert und was auch wie du das überhaupt entsorgst. Da gibt es keine Lösung, meiner Meinung nach. Ich kann es mir nicht vorstellen, vernünftig. Ne? Problem habe ich immer noch. So eine ganze Kiste, wo ich mir sage, was mache ich jetzt damit?
Ja, da hast du einen Punkt.
Ja.
Ne? So, das ist einfach so. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt die klassische Kette halt mir anschaue. Ne? Es wird ja irgendwo gesammelt. So. Vielleicht nur mal so die Hot Topics sozusagen, ne, dessen, was halt auf politischer Bühne halt dann zwischen Unternehmen und Politikvertreterinnen und Vertretern dann halt diskutiert wird letztendlich. Ne? 80% der Umweltauswirkungen liegen im Produktdesign, bis zu 80%. Hm. Das heißt, ich muss erstmal ganz zu Beginn als Unternehmen mir die Gedanken darüber machen, wie ist denn das jetzt mit meinem Produkt? Also wie designe ich das? Nicht nur optisch designen, sondern auch Komponenten, Materialien etc. Das ist ein riesen Shift.
Absolut.
Na? Immer wenn ich höre, dieser Sitz ist zu 100% recyclingfähig, weiß ich, dass die Recycling-Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, weil sonst würde der Hersteller ja sagen, der wird zu 100% recycelt. Warum verklebe und ne, warum verklebe ich beispielsweise alle einzelnen Layer, die in sich recyclingfähig sind, aber durch den Verbund nicht mehr recycelt werden können? weil ich eine extreme Produktsicherheit habe, weil ich ein unglaublich gutes Einbaumaß beispielsweise habe, weil auf dem elektrifizierten Sitz trotzdem eine Wasserflasche auslaufen kann, ohne dass es einen Kurzschluss gibt. Mhm. Das heißt, es gibt jede Menge Mehrwertversprechen durch die konventionelle Weise, dieses Produkt herzustellen. Natürlich kann ich das überwinden, indem ich eine andere Logik verwende. Also Materialien, die gut schredderfähig sind, oder ne, Layer, die gut schredderfähig sind. Die Möglichkeit, automatisiert zu demontieren, ne, zu verschrauben, nicht zu vernieten. Es gibt super viele Möglichkeiten. Ne? Aber die Sache ist halt auch, ich muss das von vornherein wollen und denken. Und der Hersteller von jetzt beispielsweise diesem Sitz oder der Verpackungseinheit XY, mhm, der macht das ja aus einer Unternehmenslogik heraus. So, und wenn ich jetzt entlang so einer Wertschöpfungskette vom Bohrloch im Wüstensand über die Raffinerie, über den Spritzgusshersteller, über den, der in Spritzgussbauteil die Elektronik einbaut, über den, der die Komponente vertreibt, über den, der die Komponente einbaut in sein beispielsweise Smartphone, bis zu dem, der letztendlich das Produkt in den Markt bringt, braucht ja jeder einen ökonomischen Mehrwert, braucht einen Gewinn für sein Unternehmen. Ja. So, wenn ich irgendwo in der Kette einen Bruch habe, ne, dann reißt die ganze Kette und dann habe ich kein Geschäftsmodell mehr oder keine Geschäftsmodelle mehr, die ineinander greifen. Das heißt letztendlich, ne, es ist halt, damit ich diese zirkulären Produkte, mit denen bis zu 80% werden im Design auch dann letztendlich verankert, brauche ich eigentlich die Hersteller der gesamten Wertschöpfungskette am Tisch. Meistens kennen sich die End of Life und die, die das Produkt vorne rum gestalten, haben sich noch nie gesehen in dem Leben. Mhm. Stelle ich ganz oft fest, wenn wir zusammensitzen mit Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, die kennen ihre Logik nicht, die sprechen oft nicht mal dieselbe Sprache. Weil die halt, ne, die einen leben in der Materialwelt, die anderen leben in der Produktwelt, dann kommen noch so ein paar Digitalisierungsleute dazu, ne, und dann sitzen die zusammen und sagen so, also Zirkularität ist uns wirklich wichtig. Und dann geht man auseinander und sagt so, oh, jetzt haben wir heute verstanden, das ist ganz schön komplex. Ne, und ist da ein Geschäftsmodell? Dann ist der relativ große Ruf nach, ja, also wenn die Politik nicht alles reguliert und uns da auf Spur setzt, dann können wir ja gar nichts machen. Dann denke ich mir so, ja, aber Politik setzt Leitplanken. Politik ist ja kein Unternehmen. So dementsprechend, wir erwarten von der Politik, und das stelle ich halt wahnsinnig oft fest, unglaublich viel, sowohl als Bürger wie auch als Unternehmen, währenddessen ich gleichzeitig absolute Freiheit fordere. Mhm. Also ich möchte absolut unternehmerisch freie Entscheidungen treffen, ohne großen bürokratischen Aufwand. Und auf der anderen Seite möchte ich genau geregelt haben, wie das läuft, damit ich Investitionssicherheit habe. Und ich sitze daneben und ich verstehe das dann situativ genau. Also ich weiß, warum. Mhm. Ne? Aber wenn du mal die Landkarte dir so, also so das, ne, so das wirklich mal vor dich legst, dann denkst du dir, ja, aber das eine und das andere gleichzeitig geht ja nicht. Das kann ich vielleicht als irgendwie, ne, Partei, kann ich das vielleicht so machen, ne? Also wenn ich nicht in Verantwortung bin. Dann kann ich sagen, ja, ich fordere zu dem Thema absolute Freiheit. Danach fordere ich absolute Regelung. Mhm. Ne? So. Und ich nehme mir immer so, das pick mir so das Beste aus den Welten raus. Aber aus Unternehmensperspektive und aus gestaltender Perspektive kann ich ja das, ich nehme mir die besten Rosinen mal raus, die aber nicht zusammenpassen. Ich werde daraus niemals einen Kuchen machen können, ne? Das kann ich so ja nicht betreiben. Und ja, das sehe ich halt ganz viel.
Definitiv. Also wir beschäftigen uns ja am Institut auch ein bisschen so mit dem Thema vor dem Kontext, dass wir machen ja hier Systems Engineering und bei uns geht es ja sehr stark um die Entwicklung komplexer Systeme und das Thema die Entwicklung eines nachhaltigen, zirkulären Produktes, das ist halt echt die Königsdisziplin. Weil du eben du musst nicht nur den gesamten Lebenszyklus im Blick haben, sondern du musst alle Partner auf dem ganzen Ding orchestrieren zu einem Zeitpunkt, der ja relativ früh ist, wie du es gesagt hast. Also relativ früh musst du wissen, wer später mitmachen muss, damit das funktioniert. Und das sind alles Dinge, das sind wir nicht gewohnt. Unsere Engineering, unsere Entwicklung ist nicht darauf eingestellt. Die Leute sind nicht mal darauf geschult. Also die werden nicht mal danach belohnt oder incentiviert, modular, integral, das geht rein nach Funktionalität. Da gibt es eine Nutzwertanalyse und da kommt jetzt so, ich sage jetzt mal, führen wir auch ein, so in der Nutzwertanalyse so ein Nachhaltigkeitsindex, ne? Aber da ist es halt praktisch so reingeschoben in den bestehenden Prozess. Ne? Wir müssten eigentlich die Entwicklung von Produkten, gerade wo es das Potenzial sehr hoch ist für Zirkularität, ganz anders gestalten. Und da bin ich bei dir, das kann man nicht gesetzlich vorschreiben, sondern das muss motiviert kommen. Ne? Das absolut. Muss intrinsisch motiviert kommen. Und das sehe ich tatsächlich auch noch nicht. Und das sehe ich tatsächlich als einen Hebel. Ich habe ein Positivbeispiel. Ein Unternehmen, ich habe es gar nicht, ich will es jetzt nicht nennen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was es so heißt, aber ich kann es gerne verlinken. Nachhinein, die stellen Smart Meter her. Hm. Smart Meter, und das ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell, weil die werden nach 10 oder 20 Jahren, die schließen praktisch Verträge ab und dann kommen die wieder zurück zu denen.
Ja.
Dann machen die Elektronikerneuerung ein bisschen, irgendwelche durchgebrannten oder werden die Widerstände vielleicht erneuert, Kondensatoren drauf, sauber gemacht, gespült und dann geht das Ding wieder raus. Super Beispiel. Der Geschäftsführer, mit dem habe ich mich lange da unterhalten, der hat hier auch mal einen schönen Vortrag gehalten. Alle waren total baff, ne? Weil er sagt wirklich, wir haben Materialität im Griff bekommen. Ne? Wir haben praktisch kaum noch Kostenausgaben für Materialien. Und bei ihm funktioniert das, weil er einfach diese gesamte Kette überblickt und irgendwie auch bestehen kann. Und auch mittlerweile sagt, ich verkaufe nicht den Smart Meter, ich vermiete den.
Ja, es ist ein Service-Modell dahinter.
Es ist ein Service-Modell geworden.
B2B ist super, super gut und jetzt total tolle Beispiele. Ob es jetzt Pumpenhersteller sind, ob es Anlagenhersteller sind, ob es Rolls-Royce mit den Turbinen ist, ob es Caterpillar ist, ne, mit ihren tollen erdkrustenöffnenden Fahrzeugen, mit unglaublich tollen Modellen dahinter, ne, wie Pfand beispielsweise auf Motorblöcke. Wie Neuteile gibt es nur, wenn man die Altteile wieder zurückgibt. Also B2B. Mhm. Habe ich, also Business to Business, nicht für euch, sondern für Leute, die zuhören. Also Unternehmen zu Unternehmenskontext, funktioniert vieles wahnsinnig gut. Dieses B2C-Ding, also ein Unternehmen verkauft etwas an einen Endkonsumenten, einen Menschen der Gesellschaft. Mhm. Da ist halt an vielen Stellen, dass es dann auf einmal unglaublich hinkt. Gibt auch tolle Beispiele. Ne? Eins dieser Beispiele, bei denen ich, die ich doch auch immer wieder nenne, Patagonia beispielsweise, die als Outdoor-Hersteller das ganze Thema Reparatur auch, also lebenslange, ich nenne es mal lebenslange, da habe ich glaube ich auch, es ist, irgendwann wird es mal eingeschränkt sein, wenn die 25. Naht auf der Hose ist, aber letztendlich, was Materialauswahl angeht, was Design angeht, was Reparatur angeht, von den sehr teuren, sehr hochwertigen Kleidungsstücken, grandioses Beispiel. Sind die im kleinsten Prozentbereich Teilnehmer der Gesamtbranche? Ja. Mhm. Die Branchenlogik ist anders.
Ja.
Ne? Die haben aber ein Mehrwertversprechen. Und das, was ich mich halt immer frage, deswegen vorher noch diese 15%, die unter Umständen sortenrein auch sammeln. Mhm. Also Sack in Sack hat zu dem Zeitpunkt geheißen, wenn ich Leute dazu motivieren kann, dass sie ein PE-Schälchen, ein PET-Schälchen, ein Polyamid-Schälchen, wie auch immer, in einem Kunststoffsack Sammelsorten rein. Der PE-Sack ist zum Beispiel knallrot. Der PP-Sack ist knallblau. Ihr wisst, ne? So.
Ja.
Und dann packe ich die alle zusammen in einen Müllbeutel. Und wenn der Müllbeutel aber dann im Sortierwerk geöffnet wird, dann kann ich sofort sortieren, blau-rot. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sich jemand diesen Aufwand macht, die Sortenreinheit extrem hoch ist, die ist da. Wenn ich dann mit dem deutschen Müllfahrzeug komme, das den Beutel zerreißt, ist alles kaputt.
Ja.
Das ist halt das Ding. Ne? So. Und deswegen sage ich, okay, wenn wir die 15-20%, wie immer es auch sind, schon an der Stelle verliere, weil ich sage, ich überlege mir keine Logik Sack in Sack, dann wird es halt schwieriger. So, und um auf deine Frage, die vorletzte Frage nochmal zurückzukommen. Ich habe halt an jeder einzelnen Wertschöpfungsstufe letztendlich, habe ich natürlich Möglichkeiten. Na, eine ganz elementare Logik neben dem Thema Design ist halt auch das Thema digitaler Produkte, digitaler Materialpass. Idealerweise beispielsweise eine sehr, sehr kluge Lösung, die ich gesehen habe, über Barcode-Systeme an den Oberflächen, die halt optisch so klein sind, dass man sie nicht identifizieren kann, die aber, wenn ich nachher das Bauteil schredder, immer noch so verifizierbar sind, dass ich die Kunststoffe beispielsweise oder Komponenten wieder aussortieren kann. Genauso cool natürlich Markersysteme, die es gibt, also im Kunststoff praktisch, unter UV-Licht zu identifizierende Marker beispielsweise, wo ich dann halt auch automatisiert extrem gut sortieren kann. Mhm. Das heißt, es gibt kluge Mittel, Lösungen und Möglichkeiten. Die Frage ist halt, wie motiviere ich halt an vielen Stellen die Endkonsumenten, diese paar Euro mehr dann noch auszugeben? Weil ohne das Mehrwertversprechen in Richtung Kunden, ob jetzt Business to Business oder Business to Customer, jemand muss ja sagen, ja, ich strebe dieses Produkt an. Manche haben ein geniales Geschäftsmodell, was ökonomisch im Status quo funktioniert. Aber viele halt auch nicht.
Ja.
Da ist es einfach zirkulär zu sein, irgendwo in der Prozesskette teurer. So, und wenn ich dann jemanden aber den Wert vermitteln kann, 10%, 20%, 30%, 40%, der Käufer nachher, habe ich ja einen riesen Mehrwert geschaffen letztendlich für beide Seiten. Also für mein Unternehmen auf der einen Seite und für das Thema Zirkularität, und wir halten die Rohstoffe weiter im Kreislauf auf der anderen Seite. Wir können natürlich auch warten, wie vorhin im Teaserfilm, bis es endlich ist. Dann wird der Druck so hoch, dann steigen die Preise ins Unermessliche und auf einmal wird es sinnvoll, überall das kleinste Quäntchen rauszulutschen. Ja. Na, aber dann ist Verfügbarkeitsende.
Ja, das ist ein Thema.
Na, und
das heißt letztendlich, wenn wir uns das Gesamtsystem nochmal angucken und in die Zukunft schauen und sagen, wir müssen das System ändern, weil ansonsten haben wir einfach diese Verdopplung in 11 Jahren oder in 23 Jahren, abhängig davon, wie stark unsere Wirtschaft auch wachsen soll oder wächst. Das wird nicht funktionieren, ohne dass sich Konsumverhalten ändert. Wie das dann ausgelöst wird, also ob wir das selber, sag ich mal, entscheiden als Konsumenten oder ob das irgendwie incentiviert wird oder einfach auch durch wirklich gute Geschäftsmodelle dann ermöglicht wird, die einfach am Ende einen Mehrwert darstellen für alle. Das ist jetzt so das, was ich für mich gerade wirklich feststelle, dass das Konsumverhalten tatsächlich nicht rauszunehmen ist aus der Gleichung.
Genau. Also es ist halt, ne, ich meine, die gute Netto-Nachricht ist ja nach allen Prognosen und dem, was man sieht, dass wir bei 10 Milliarden Menschen wohl irgendwo so einen gewissen Punkt überschritten haben, an dem die Menschheit nicht mehr weiter exponentiell wächst. Ich meine, das ist ja schon mal eine gute Nachricht grundsätzlich. Wenn ich jetzt allerdings mir anschaue, wo der durchschnittliche Konsum in durchschnittlich entwickelten Gesellschaften so hinläuft, dann ist das exponentielle Wachstum des Rohstoffbedarfs. Das ist klar. Das heißt, ich komme vielleicht an so einen Turning Point, was die Zahl an Menschen angeht, aber nicht die was den Rohstoffbedarf angeht. So, wenn man sich jetzt natürlich international darüber unterhält, was ist denn so ein durchschnittlicher Bedarf, also so ein Kontingent, was man so anstrebt. Wenn ich jetzt den durchschnittlich entwickelten Konsumenten in Asien nehme und den durchschnittlich entwickelten Konsumenten in Zentraleuropa, dann ist da ein Gap in dem, was ich als normal ansehe, was so groß ist, dass der durchschnittliche Konsument, Konsumentin in Zentraleuropa jedem, der ihm das auferlegt, sagen würde, ich wähle diese Partei nie mehr wieder, seid ihr vollkommen verrückt. Also Sturm auf Brüssel. Weil die durchschnittlichen Niveaus auf diesem Planeten sind halt so unfassbar unterschiedlich. So, und dementsprechend sagt dann natürlich wiederum jeder, ja, aber wer sind wir, das anderen aufzuerlegen, wovon wir selber nicht wegkommen können wollen. Na, so. Und das verstehe ich absolut. Ja. Das heißt, die Frage ist halt, wie lange können wir es strecken? Also wie lange können wir es strecken, die Systematik? Na, also wenn wir zum Beispiel nur 1% Wachstum haben nach konventionellem Maße, dann sind schon 230 Jahre bis zur Verzehnfachung. Wenn wir dann noch so ein bisschen abkoppeln, Ressourcenverbrauch und die Logik Wertschöpfung zu betreiben, ist noch mal so ein bisschen besser. Na, wenn ich jetzt den kommenden Bedarf beispielsweise bei den alternden Gesellschaften, das ist ja überall dasselbe, ob jetzt China, Japan, USA, Zentraleuropa, und den Bedarf an Rohstoffen von humanoiden Robotern und digitaler Infrastruktur, Servern etc., also Hochleistungsrohstoffe, ne? Dann muss ich sagen, wow, wir werden einen prognostizierten Bedarf haben, nicht nur für so ein paar E-Auto-Batterien, Millionen E-Auto-Batterien. So, und dann ist unter Umständen der Punkt erreicht, wo der Bedarf so groß ist, dass dann die Preise steigen, dass wir uns dann limitieren.
Ja, das sieht man ja schon bei den PC-Gamern, die darunter leiden, dass die Chips so teuer geworden sind und sich der, ich sag jetzt mal, 15-jährige Gamer praktisch gar nicht mehr mitspielen kann, weil er muss dann praktisch gegen Industriekonzerne, die auch die Chips haben wollen, an der Stelle jetzt schon konkurrieren.
Sehr, sehr relatives Leid, ne? Wir sind natürlich Generation Amiga 500.
Amiga 2000. Ne?
Wo das ruckelfreie Bild und die Pixelqualität in Echtzeitformaten, wo ich praktisch zeitgleich gegen, je nach Tages- und Nachtzeit, gegen eine Inderin und gegen einen Amerikaner spiele Und ich aber, wenn jetzt deine Zeitverzögerung ist, ja, ne, ich schon richtig sauer werde zu Hause. Ja, Leute, ich meine, ne, das ist ein Anspruchsverhalten. Ja. Ne, das ist unfassbar.
Ich muss da auch nochmal so Devil's Advocate spielen, weil du hattest gerade schon gesagt, 1%, wenn wir nur 1% Wirtschaftswachstum haben, dann wären das schon 230 Jahre, die Verdopplung sind. Wir hatten das Thema Degrowth beispielsweise jetzt schon ein paar Mal angerissen hier auch im Podcast. Es gibt ja einige Leute, die wirklich dafür plädieren, zu sagen, ja, warum nicht
negativ? Kennst du einen, der ein Konzept vorlegt? Ein Konzept, an das man glauben kann? Ich kenne keinen. Einer der Wirtschaftsprofessoren oder Wirtschaftshistoriker, die ich unfassbar schätze, Adam Tooze, hat letztens in seinem Podcast auch gesagt, er kennt keinen Degrowth.
Ja.
Forscher, Spezialistin, wie auch immer. Ja. Die konzeptionell was vorlegen können, den Kapitalismus zu überwinden. Wenn es jemanden gibt, unbedingt hier einladen.
Und genau darauf will ich hinaus, nämlich, sag ich mal, aus meiner, weil ich bin da jetzt wirklich kein Experte in dem Gebiet, aber rein aus meinem Bauchgefühl heraus, wir brauchen als Menschen doch auch eine gewisse Inzentivierung, dass es besser werden kann, dass das Leben irgendwie nicht stehen bleibt oder noch schlimmer rückläufig ist, was du gerade angesprochen hast. Also wenn wir uns auf das Durchschnittsniveau von einem Asiaten jetzt begeben müssten, wäre das für uns erstmal ein krasser Rückschritt, weil einfach der Durchschnittsbürger in Asien aktuell deutlich weniger Ressourcen verbraucht.
Die Frage ist halt, wie definierst du Rückschritt? Das ist halt das ganz elementare Ding. Wenn ich jetzt Rückschritt definiere als nicht mehr 10 Pullover, sondern nur noch 2, dann wird's verheerend.
Ja.
Na? Wenn ich aber 2 Pullover habe,
die aber
bei denen ich sage, ich bin stolz darauf, dass ich diesen Pullover gekauft habe und den auch noch, ne, intensiv nutze und mich daran eher freue, dass der Baumwollpullover nach 2,5 Jahren immer noch so wenig peelt, dass ich einmal mit so einem Fusselrasierer da drüber gehen kann und dann sage, Mann, der sieht ja aus wie neu.
Ja.
Ja. Weißt du, und das ist halt ein Mehrwert, ein kultureller Mehrwert, der nicht Degrowth ist. Wenn ich halt, ne, an einem Pullover die Wertschöpfung mache von beispielsweise 20 Euro oder die Wertschöpfung von 20 Euro an 50 Pullover, dann ist ja immer noch Wachstum praktisch möglich. Die Frage ist nur, ob ich auch die Materialität dahinter haben muss. Ne? Und das ist halt super spannend.
Und ich finde, das ist tatsächlich der Schlüssel, nämlich die Zielsetzung muss eine andere sein. Also nicht zu sagen, Degrowth heißt, wir haben einfach weniger von allem und schlechtere Qualität, was auch immer, sondern die Vorstellung, okay, wie kann es denn anders aussehen, wo wir gleichzeitig dann auch wirklich, wie du sagst, stolz darauf sein können, was wir auch als Gesellschaft erreicht haben, idealerweise weltweit und nicht nur, sag ich mal, lokal. Da muss ich sagen, kann ich mich deutlich, deutlich mehr mit diesem Gedanken anfreunden. Dann hat das auch was Innovatives, was Technologisches wieder, wo wir sagen, wir arbeiten darauf hin, immer besser zu werden, was das angeht. Also sowas wie, wir wollen zum Mond wieder oder wir wollen zum Mars fliegen, das kannst du vielen Menschen verkaufen. Da sagen die, ja, lasst uns da irgendwie kämpfen gehen, dass wir hier als Menschheit was erreichen. In den Bereichen wird, glaube ich, weniger darüber, also wird darüber diskutiert, aber nur von, sag ich mal, bestimmten Bevölkerungsgruppen und viele fühlen sich dann wieder bevormundet, wenn diese Themen losgehen. Ich halte das jetzt tatsächlich nach unserer Diskussion für etwas, wo man tatsächlich darauf hinarbeiten kann und am Ende sich sogar noch besser fühlt in allen Belangen als.
Sehe ich absolut so. Ich meine, die Frage ist ja auch, oder das, was oft diskutiert wird, können wir uns das leisten? Mhm. So. Und dann wird gesagt, beispielsweise ThyssenKrupp, Salzgitter, grüne Stahlproduktion, Wasserstoff, ja, ist aber alles teurer. So, jetzt sehe ich 2,5 Billionen Euro pro Jahr öffentliche Beschaffung auf dem europäischen Kontinent. Zwischen 2 und 2,5 Billionen Euro. Mhm. Das heißt, wenn ich meinen Brückenstahl, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema, wenn ich meinen Brückenstahl ausschreibe, nach grünem, evidenten grünen Stahl, dann versetze ich natürlich Salzgitter und ThyssenKrupp unter Umständen in die Lage dazu, den anbieten zu können. Mhm. Wenn es dann natürlich einen chinesischen Produzenten gibt, der auch evident grünen Stahl anbietet, dann ist die Competition auf einmal groß. Wenn wir noch ein paar Jahre warten, ist der einzige grüne Stahl, den wir kaufen, der kommt dann aus China. Mhm. Möchte ich das?
Ja, stimmt.
Mir geht es jetzt nicht darum, China jetzt als Wettbewerbs, möchte ich das, dass wir diese Produkte, die wir hier entwickelt haben, wo sich Salzgitter und ThyssenKrupp auf einen unglaublichen Weg gemacht haben, Direktreduktion etc., die aber natürlich stottert, weil die Frage halt ist, wie kann ich das aus Konzernlogik hinterlegen mit einer Gewinnabsicht? Mhm. unter Umständen auch mit grünem Wasserstoff, der einfach von Verfügbarkeit und Preis sehr hoch ist. Ja, wenn ich das koppel mit 2,5 Billionen Euro öffentlicher Beschaffung, habe ich natürlich einen unglaublich großen Hebel. Das heißt, für mich ist halt auch die ganz große Frage, na, welche Hebel können wir nutzen, die faktisch da sind? Wie können wir es auch schaffen, uns überwinden, ein echtes Mehrwertversprechen abzugeben, was natürlich Investitionen in die Infrastruktur kostet? Na, also der Planet ist dieses Jahr bereit, 3,2 Billionen Euro für Rüstung auszugeben. Das macht dieser Planet. Manche nennen es Rüstung, manche nennen es Verteidigung. Aber das ist das, was der Planet gerade macht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also Gedankenexperiment, ne? Bitte nicht jetzt irgendwie kommentieren als ne, sonst irgendwas. Ne? Wenn ich ein Jahr aussetzen würde, ich weiß, ne, Soldaten müssen bezahlt werden und so weiter, also darum geht es mir jetzt gar nicht. 3,2 Billionen Euro sind wir bereit, dafür auszugeben. Das ist, sage ich mal, systemimmanent. Da sagt man, ja, das brauchen wir für unsere Sicherheit. Jetzt sage ich aber, okay, aber was brauchen wir für unsere Versorgungssicherheit? Was ist uns das wert?
Und Versorgungssicherheit vor allem nicht nur kurzfristig gedacht, sondern auch gedacht im Sinne von, können wir in 20 Jahren dann noch mitspielen in dieser Wirtschaft? Ne? Und da haben wir ja genug Beispiele, wo wir es einfach verpasst haben, ne? Wo wir einfach Technologien entwickelt haben und wir liefern diese Technologien jetzt nicht mehr an andere Länder, sondern das haben einfach andere Player dann.
Total, und das finde ich halt auch abgefahren. Ich meine, wir sind mit 80 Millionen Menschen in diesem Land, also wirklich ne, Peanuts bezogen auf den Planeten. Sind wir, je nach Währungsschwankungen gegenüber Japan, halt dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft auf diesem Planeten. Also wir schaffen es mit einem unfassbar hohen Automatisierungsgrad, unfassbar Wertschöpfung zu generieren, mit extrem wenigen Menschen. Und jetzt wird gleichzeitig gesagt, ja, aber die Dark Factories in China, dagegen haben wir irgendwie keine Chance. Wo ich mir dann denke, so, ja, aber warte mal, wir sind doch schon eins der, ich glaube, das viertautomatisierteste Land auf diesem Planeten. Warum sollen wir das nicht schaffen, Wertschöpfung wieder zurückzuholen über dieselbe Logik?
Auf alle Fälle.
Na, und da liegt einfach so unglaublich viel drin. Na, und die Frage, wenn wir so stark automatisieren, woher holen wir die Energie letztendlich,
die wir dafür brauchen? Das ist die Gretchenfrage. Ne?
Ja. Na, und dafür gibt es natürlich auch Konzepte, die bestechen und die wahnsinnig gut sind. Na, und wo wir uns halt auch die Frage stellen müssen, ne, wie viel Photovoltaik, wie viel Windenergie, wie viel chemische Speicher, elektrische Speicher, thermische Speicher bauen wir auf, konzeptionell unglaublich gut inzwischen aufgebaut. Da aber natürlich dieselbe Sache, also es war nie günstiger, Batteriespeicher zu kaufen, Schrägstrich aus China. Es war nie günstiger, Solarzellen zu kaufen, Schrägstrich aus China. Jetzt ist ja die Frage, ne, wie viel gucken wir uns auch wiederum dann von den Chinesen ab, in der Art und Weise, wie sie produzieren, um dann zu sagen, ist es uns wert, dass wir in Europa dieselben Dark Factory-Kapazitäten aufbauen? Die Frage, woher kommen die Rohstoffe? Ich habe vorhin Rheingraben, Norwegen und so weiter. Ich hatte es nördliches Land genannt. Ja. Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, ne, uns Systeme aufzubauen, die uns in die Lage dazu versetzen, dass wir selber daran glauben können und extrem viel Wertschöpfung halt auch hier zu behalten. Ich finde gerade unsäglich die Diskussion Made with oder Made in Europe. Warum nicht beides? Na, wahrscheinlich ist es gerade so, Frankreich und Deutschland streiten sich. Na, Frankreich sagt Made in Europe, Deutschland sagt Made with Europe, weil halt nun mal der größte Produktionsstandort deutscher Unternehmen in China ist. Unser größter Außenhandelspartner ebenfalls. Na, und dementsprechend halt die Frage, so, und dann denke ich mir immer so, ja, aber ne, es gibt doch nicht die Silver Bullet. Nee, dann lass uns doch beides machen. Gucken, für welche Industriezweige ist was sinnvoll. Wie können wir öffentliche Beschaffung kombinieren mit klugen Anreizsystemen hier? Wie können wir kulturell über Kampagnen, ne, die Bevölkerung, was Konsum angeht, was Wertschätzung für Produkte angeht, etc. Ne, wie können wir das machen? Wie können wir das aufsetzen? Super spannend und total herausfordernd.
Absolut.
Im positivsten Sinne.
Ja, definitiv. Ich glaube, vielleicht müssen wir einmal noch mal einen Satz zum Thema Dark Factories sagen, weil wir haben das zwar schon mal in einer Podcast-Folge hier auch gehabt, aber im Prinzip, also ich sage jetzt mal die Produktionsstätte, wo man das Licht ausmachen kann, weil da eben kein Mensch mehr rumturnt. Also die Vollautomatisierung der Fertigung. Und da hast du vollkommen recht. Das, was man in Deutschland ja so vermeintlich als Wettbewerbsnachteil sieht, sind zwei Dinge. Das eine sind die Energiekosten. Über Energie müssen wir, glaube ich, jetzt noch sprechen, weil ich glaube, das im ganzen Thema Zirkularität auch ein großer Faktor ist, weil ich muss ja auch Energie aufbringen, um Zirkularität sicherzustellen. Und auch beim grünen Stahl ist das meiner Meinung nach der Hauptfaktor, der es in Deutschland es sehr schwer macht momentan, in die Richtung zu gehen. Und das Zweite sind die Lohnkosten, über die wir uns immer beschweren, die wir ja dann praktisch nicht mehr hätten. Kriege gleich einen Anruf von der IG Metall und allen Betriebsräten, mit denen wir gerne zusammen Arbeit machen. Wir machen auch weiter zusammen. Wir wollen hier keine völlige Automatisierung der Wirtschaft oder der Industrie. Aber es gibt Bereiche, in denen wir diesen Weg gehen können und müssen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben und wenn wir das noch hier bleiben wollen. Weil ich wiederhole mich auch an jedem, also mein Doktorvater hat mir immer gesagt, an jedem Industriearbeitsplatz hängen 7 Arbeitsplätze. So, und wenn wir diese Industriearbeitsplätze nicht haben, verlieren wir halt nicht nur einen, sondern halt dann 7 mit dazu. Wenn wir jetzt den einen Automatisierer hingestalten, ne, dann haben wir immer noch das Umfeld von den anderen 7. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also das ist viel nicht, in der Diskussion wird es oft geführt, Industrialisierung oder Deindustrialisierung. Ne? So, also Deindustrialisierung, super, wir werden nachhaltig, weil wir keine Industrie mehr haben.
Ja, Wahnsinn.
So, und das ist das, worüber man sich dann zu Recht natürlich auflegt. Das ist so naiv wie noch was. Aber die Industrialisierung, das ist, seit wann haben wir Industrie? 130 Jahre? Also in dem Sinn, wie wir es heute verstehen, das ist ja in der Art und Weise eine junge Geschichte, die wir natürlich wieder in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch entwickeln müssen. Das stehen wir gerade dabei. AI, Digitalisierung, Energieversorgung, das sind so viele spannende Themen, so viele Technologien. Und ich finde es einfach nur traurig, dass wir in Deutschland so ein bisschen denken, wir spielen ja gar nicht mehr mit. Aber wir tun es ja. Du hast ja die Zeit, wir tun es ja. Aber wir haben den Glauben so ein bisschen gerade selber verloren, diesen nächsten Schritt gehen zu wollen. Wir schreiben uns eigentlich ab, obwohl wir die eine der Top-Nationen sind in der jetzigen als jetzigen Industriestandard und meinen, wir müssen gar nicht mehr antreten. Wir haben Champions League Platz sicher, aber wir treten lieber in der Kreisliga an und sagen, nee, lass mal. Ne? So, und das ist so die ich will nicht sagen politisch, aber so manchmal, das kommt so rüber bei den Leuten. Das ist falsch. Wir sind wirklich top in den Dingen, die wir hier tun, aber es ist ein Wandel und den müssen wir jetzt einfach auch mutig durchlaufen.
Total. Ich weiß manchmal nicht, wie tief das Tal der Tränen sein muss, damit wieder Mut geschöpft wird und halt auch strategische Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Sowohl auf Unternehmensebene wie auch auf politischer Ebene. Ich meine, die letzten Jahrzehnte haben es schon gezeigt, dass Politik auch wirklich, auch in liberaler Demokratie, wirklich signifikant Veränderungen herbeiführen kann. Na, ich will jetzt nicht die Beispiele nennen, weil man die alle kontrovers diskutieren kann. Ja. Natürlich besteht die Möglichkeit. Na, und die Frage ist halt, es ist so ein bisschen so mit diesen ganzen Kipppunkten halt immer. Das ist ja auch ein Kipppunkt. Ja. Also werden wir uns der Situation erst gewahr, wenn es schon über den Kipppunkt raus ist und man sagt, ja, jetzt können wir irgendwie auch nichts mehr retten. Ja. Na, und das fände ich halt extrem schade, ne? Weil die Möglichkeit ist halt absolut da. Zur Energiefrage. Ich meine, bei der Energie ist es wie bei so vielen anderen Themen auch. Ne? Es gibt so an vielen Stellen ja so den Grundgedanken, beispielsweise bezogen auf Donald Trump und die USA und NATO. Ne? Ja, wenn da der nächste Präsident, Präsidentin dran ist, dann wird das schon wieder alles gut. Ne? So kann man glauben, kann man nicht glauben. Keiner hat eine Glaskugel. Die Frage ist, worauf bereiten wir uns vor oder auch nicht?
Ja.
Na, und bei der Energiefrage ist auch, ich glaube, so ein bisschen ist so dieses, ja, aber jetzt ist ja aus den USA schon gesagt worden, man will die Nord Stream wieder in Betrieb nehmen und dann wird ja wieder alles gut. Ne? Die Chemieindustrie ist Erdöl- und Gasbasiert, ne? Und dementsprechend, wenn die Importe wieder kommen zu ähnlich vergleichbaren Preisen, ne? Und dann springt die ganze Maschine schon wieder an. Ja, aber unter Umständen noch nicht. Und was sind denn die nächsten Industrien und woher kommt es denn? Ne? Wir haben jetzt schon vorhin die Sparte der Solarzellen, die ja schon abgewandert ist. Ne? Die Frage, können wir die Competition wieder aufnehmen oder sagen wir, das Thema ist für immer gestorben? Mhm. Na, also können wir nicht, wollen wir nicht, etc. Was sind die nächsten Dinge? Wo sind unsere praktisch Partner international auch, mit denen wir den Energiemarkt angehen können? Ne? Und die Energiefrage auch. Und was ist es uns wert? Also was ist uns auch die Energie wert, die wir halt einsetzen müssen? Na, und die Logik natürlich, also gerade, sage ich mal, die deutsche Perspektive, dass innerhalb der kommenden wenigen Jahre wir für das Thema Verteidigung, Rentenzuschuss und Soziales der Bundeshaushalt aufgebraucht ist, lässt halt so unfassbar wenig Perspektive aufkommen für riesige Investitionen in die Zukunft. Jetzt muss ich auf der anderen Seite sagen, ja, aber wenn Investitionen sich ja lohnen, also ich meine, die meisten Menschen, die etwas investieren in ihr Unternehmen, investieren substanziell mehr, als sie jetzt gerade auf der hohen Kante liegen haben oder durch aktuelle Einnahmen decken können. Das ist ja die Wette auf die Zukunft. Das ist ja auch der Grundgedanke, weswegen wir Degrowth alle drei hier, sag ich mal, eher skeptisch sehen. Weil die Investitionen in die Zukunft und in unsere, sag ich mal, ne, Infrastruktur auch, was Energie angeht, halt einfach echt kostspielig sind.
Absolut. Absolut. Also sind jetzt so viele Punkte auch wieder drin. Also ich bin bei dem Thema Energie tatsächlich, habe ich da eine, ich will nicht sagen, sehr unternehmensnahe Sicht, aber ich sehe natürlich momentan schon, dass bei dem Thema Energie die Unternehmen sich schon sehr schwer tun, in dem Standort Europa, insbesondere Deutschland, zu investieren. Also das ist halt einfach mal Fakt, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ja. Man sieht ja auch, dass bestimmte Investitionen mittlerweile ja auch dann nicht in Deutschland, sondern eher in Frankreich getätigt werden.
Oder in China.
Oder direkt
Island,
in China.
BASF, absolut.
Oder zum Teil dann natürlich auch in den USA, sehen wir auch bei vielen Mittelständlern, die sich einfach überlegen, den Standort in den USA auszubauen. Mhm. Ne, was zu sagen, da gibt es Anreizsysteme, die dort geschaffen werden. Und das sind alles, wenn bei Mittelständlern, deutschen Mittelständlern, muss man ja erstmal einordnen. Und das, wenn der noch familiengeführt ist, ein Großteil ist familiengeführt, dann sind das ja keine Investitionen wegen 2 Euro mehr da oder hier. Das ist so denkt die deutsche Wirtschaft ja überhaupt nicht. Das ist in Asien oftmals so der Fall an vielen Stellen. Da geht es mal 1 Euro mehr, dann fange ich da an und wechsle da. Der normale Mitarbeiter beim Mittelständler fängt da an und geht dann Rente. Ne? Und so ähnlich ist das auch vom Unternehmensgefüge und von den Investitionen. Und da sehe ich schon, tatsächlich wirklich so einen Kipppunkt, ne? Dass die Stimmung mittlerweile so ist und vielleicht dann tatsächlich auch die Unattraktivität sich dann zum Teil eingeredet wird, zum Teil auch an dem Thema Energie sehr stark festgemacht wird. Kommt noch das Thema Bürokratie und weiß ich was dazu. Aber wenn man in den USA war, weiß, dass Bürokratie da sicherlich nicht besser ist. Das sind schon Dinge, die bereiten mir schon auch Sorgen. Ne? Also da sehe ich schon, ich muss ja auch denken, hier geht ein Unternehmen in die dritte Generation. Warum tun sie das dann an, die Familien? Und sagt, investiere ich hier weiter? Weil das ist dann tatsächlich einfach ihr verdientes Geld. Ne? Das haben die mit dem Unternehmen über 100 Jahre verdient und die Kinder sind alle, also das, was du absehen kannst, dann ganz ein bisschen ausgesorgt. Ne? Und ich finde schon, da muss ein offener Dialog daher sein, dass man jetzt nicht in so eine manchmal politisch geführte Diskussion kommt, der die Unternehmerinnen und Unternehmer, die wollen irgendwie die Leute ausnehmen oder die gucken da so auf die Kohle. Also ich habe wirklich viele Einblicke, wie viel selber investiert wird jetzt schon. Aber es fehlt so dieser Durchbruch gerade, ne? Zu sagen, wir gehen hier diesen nächsten Schritt in die nächste Industrie. Ne? Den sehe ich tatsächlich. Sehe ich in der Region, sehe ich aber in Deutschland weit, dass da mehr Bewegung notwendig wäre. Ich weiß nicht, was du da siehst, wie du das einschätzt, wie du das Thema Energie vielleicht auch einschätzt. Du bist da sicherlich näher dran als wir. Wir haben das Thema Energie hier praktisch in jedem zweiten Podcast aufgrund der KI-Thematik sehen, weil wir sehen natürlich einen absolut steigenden Bedarf,
klar,
da vorne mitzuspielen.
Absolut.
Das wird immer mehr.
Absolut.
Und bin jetzt überhaupt kein Gegner erneuerbarer Energie, sondern das muss maximal ausgebaut werden. Wir haben das ja schon entschieden, dass wir die Diskussion jetzt mal aufmachen, finde ich schon lächerlich. Aber was machen wir mit der Lücke?
Ja, und ich meine, ne, wir müssen ja auch immer realistisch sein. Ne? Also Strom sind ja 20-25% vom Gesamtenergiebedarf. Ja. Wenn wir da 70% der 20% gedeckt haben über Renewables, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal ganz respektabel. Absolut. Aber es ist natürlich noch ein riesiger Gap, den wir da haben. Ne? Und unterm Strich hat China letztes Jahr an Photovoltaik über 230 Gigawatt zugebaut, mehr als Europa, Nord- und Südamerika zusammen haben. Ja. China macht es genauso wenig. Ich bringe mal das Beispiel Texas. Also Texanern unterstellt man ja nicht, dass sie es für die Klimarettung tun. Texaner bauen halt massiv Wind und Solar, auch unter Donald Trump, aus, weil es die günstigste Art und Weise ist, natürlich in Texas, sprechen hier vom Teilwüstenstaat, ne, Energie auch herzustellen. Aber genau dieses Thema, also wie setzen wir es systemisch auf, woran können wir glauben und wie machen wir das? Ne? Und ist der Weg halt noch extrem weit, ne, den Gesamtenergiebedarf zu decken? Na, und die Frage halt auch, mit welcher Kombination, mit welcher klugen Kombination aus Selbsterzeugung, aus Importen etc. können wir das hebeln? Auch da, wir müssen halt vieles parallel und gleichzeitig machen. Na, und zu dem Thema Energie- und Chemieindustrie, Verbundstandort der BASF auf Golden Island etc. Ich meine, durch die Rieseninvestition der BASF in China ist der Anteil noch nicht mal so groß praktisch, dass sie in dem Markt signifikant mitspielen. Und ich meine, da ist die Konsumenten der chemischen Grundstoffe sind halt auf dem Kontinent China, will ich es jetzt mal nennen, extrem groß. Das heißt, die strategische Entscheidung, aus Sicht eines Chemiekonzerns zu sagen, selbstverständlich müssen wir in diesen riesen Markt rein, verstehe ich absolut. Mhm. Dass natürlich jetzt die Perspektive auf Zentraleuropa ist oder die zentraleuropäische Perspektive, die wir ja nun mal leider sehr, sehr oft einnehmen. Mhm. Also wir vergessen den Planeten, wir vergessen eine multipolare Welt, die sich immer stärker entwickelt, setzen uns ins Zentrum und denken dann darüber nach, ne, wo geschieht uns gerade Böses und wo Gutes. Ne? Aus der Logik müssen wir halt natürlich maximal ausbrechen und uns überlegen, welche Teile der internationalen Wirtschaft wollen wir besetzen? Wo wollen wir besonders gut sein? Na, und wo gelingt es uns auch Folgeprodukte herzustellen für teilweise Märkte, die halt weggebrochen sind oder gerade wegbrechen? Na, ich finde extrem erfreulich, dass das Thema humanoide Robotik in Deutschland jetzt auf Fuß fasst. Also bin ich wirklich, ne, weil das sind Massenprodukte. Mhm. Na, da kann ich Stückzahl. Viele so der klugen Produkte, ne, denke ich mir immer so, ja, das ist nett. Aber wie kommen wir da in Masse? Weil die Masse natürlich in letzter Konsequenz da auch Wohlstand vor allen Dingen für den durchschnittlichen, für den durchschnittlichen Deutschen halt auch bringen kann. Ne? Also hochwertige, gute Beschäftigung. Darum muss es ja gehen.
Absolut.
Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich die Folge, wo ich am meisten Dinge jetzt für mich mitnehme. Also es ist unglaublich, wie komplex das Thema ist, aber auch wie viele Dinge ich einfach, die mir auch nicht bewusst waren, muss ich zugeben. Obwohl ich jetzt das Thema auch nicht erst seit heute kenne. Wir beschäftigen uns am Institut, wie du gesagt hast, Roman, ja auch in einigen Projekten damit. Aber ich, was ich gut finde, ist tatsächlich die positive Botschaft, dass wir natürlich vor einer riesigen Herausforderung stehen, sowohl in Deutschland als auch in Europa, aber auch auf die gesamte Welt bezogen. Aber wir sollten nicht verzagen, sondern wir sollten sehen, was wir haben und versuchen, das Ganze strategisch sinnvoll anzugehen, wohl wissend, dass es da nicht, wie du sagst, die Silver Bullet für gibt. Also es gibt nicht den einen goldenen Weg, aber nichts zu tun wäre, glaube ich, in dem Fall wirklich das Schlechteste.
Also guck mal, ich meine, wie bewerte ich das Thema? Ich sehe eine hochkomplexe Aufgabenstellung, die ohne Ende technologischen Bedarf hat. Ich meine, was schreiben wir uns denn in diesem Land auf die Fahne? Ja. Dass wir hochkomplexe Probleme systemisch lösen können, mit jeder Menge Technologie, ja. Pioniergeist, Erfindergeist etc. So, und deswegen habe ich ja, ne, seitdem ich an diesem Thema dran bin, sage ich halt jedes Mal, wenn ich mit Politik spreche, wo ist die Utopie des Industriestandortes 2050? Deutschland? Also wo ist die Utopie davon? Na, sehr, sehr gerne als auch den europäischen Bilanzraum. Na, und was sind die Technologien, die wir selber entwickeln, selber anwenden und dann exportieren wollen? Mhm. Und das ist eine Aufgabenstellung, über die wir heute jetzt in aller Kürze und aller Ausführlichkeit gesprochen haben, ne? Ohne einmal auf eine echte Technologie auch einzugehen. Ja. Na, die Herausforderung bietet, ne, mit der wir einen unglaublichen Mehrwert generieren können für unsere Wirtschaft und Industrie und einen signifikanten Impact für den Fortbestand unserer Spezies auf diesem Planeten in der Art und Weise, wie wir ja wirtschaften und wie wir halt Wohlstand definieren.
Ja. Das ist eigentlich schon das passende Schlusswort oder Schlussstatement. Kann ich mich nur anschließen, dass ich da auch jetzt heute total viel gelernt habe. Du hast recht, über Technologien haben wir heute gar nicht so viel gesprochen, fast schon nicht Fraunhofer-like. Aber das ist vielleicht aufgeschoben, können wir sicherlich ein anderes Mal auch nochmal machen. Ich fand es wirklich super, super spannend. Bitte hier auch an euch, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Punkte habt, die ihr komplett anders seht oder vielleicht auch nochmal bestärken wollt, was eure Erfahrungen sind im Gebiet. Jetzt haben wir euch und uns alle hier zu entschuldigen, auch ein bisschen außer Korn, die Konsumenten. So ist das natürlich nicht gemeint, aber die Verantwortung, die jeder Einzelne trägt, die ist natürlich da. Und wir entscheiden schon mit unseren Handlungen auch Dinge, die dann die Konsequenzen sicherlich in einigen Jahren oder Jahrzehnten dann sicherlich spürbar sein werden. Ich finde das spannend. Und mir sind da auch einige Augen nochmal geöffnet worden und ich muss nochmal das Schuhthema dann zu Hause nochmal anpacken. Heute definitiv. Also vielen Dank Manfred, dass du heute zu Gast warst.
Ja, hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich nehme auf jeden Fall mit, hochwertiger Konsum. Das ist tatsächlich was aus meiner Sicht erstrebenswert ist und das löst auch so ein bisschen das Dilemma, dass man das Gefühl hat, dass man bevormundet wird. Nein, man wird nicht bevormundet, sondern man ist tatsächlich schlauer. Man versucht schlauer zu konsumieren, besser zu konsumieren und am Ende besser dazustehen. Also das ist so ein bisschen was ich auf jeden Fall für mich mitnehme.
Absolut. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder direkt eine Nachricht. Die Kontaktdaten von Manfred werden wir auch mit verlinken, sodass ihr auch ihn direkt nerven könnt, wenn ihr wollt. Also von daher, schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Musik.